Musik ist natürlich auch eine Sprache. Das habe ich auch immer gemerkt, weil ich immer viel unterwegs war. Und man spricht zwar nicht dieselbe Sprache, aber man spricht dieselbe Musik. Also wenn ich mit einem Musiker zusammenspiele, dann muss ich nicht dessen Sprache können. Das ist auch ein Aspekt, der gut ist für Völkerverständigung. Ja.
Herzlich willkommen zu Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. In meiner heutigen Folge darf ich Helmut Zerlett begrüßen und ich sage von Herzen, Moin Helmut, schön, dass du da bist.
Moin Armin.
Sehr, sehr schön. Danke, dass du dich eingelassen hast auf dieses Gespräch und ich bin mir sicher, wir werden heute einiges über dich erfahren und werden ein Stück weit auf deinen Lebensweg schauen. Alles, was du erzählen magst, natürlich davon. Ja. Und bei Moin Leben geht es zum einen ja um Lebenswege. Ich werde einen astrologischen Einblick geben in dich, in deine Persönlichkeit. Ui. Da werden wir gucken. Und wir werden sicher auch über dein Business reden, wo es sicher ja die eine oder andere spannende Story gibt. Also auch da alles, was du erzählen magst, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Erstmal sehr, sehr schön, dass du da bist. Wir kennen uns etwas. Ja, ich würde sagen, richtig gut könnte ich jetzt nicht sagen, weil dafür haben wir uns zu wenig gesehen, aber wir kennen uns schon seit ein paar Jahren.
Ja.
Über Alexandra, du arbeitest teilweise mit Alexandra zusammen.
Exakt.
Mhm. Aber als erstes mal, ja, du bist auch da. Was ist die richtige Bezeichnung für dich? Du bist Musiker, du bist Komponist, du bist, also ich kenne dich auch als Bandleader. Mhm. Mhm. Was bist du noch?
Ich habe angefangen als Musiker, glaube ich. Da habe ich immer gedacht, ich wäre Musiker. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, als Musiker bringst du es doch nicht so weit bis an die Spitze, weil da gibt's Leute, die sind so gut und natürlich will man immer der Beste sein und dann merkst du auf einmal, boah, das ist ja so weit weg von dem, was du kannst. Und dann habe ich dann angefangen, mir selber die Stücke so zu basteln, dass ich die gut spielen kann. Also ich war nie so einer, der viel nachgespielt hat oder so. Natürlich habe ich angefangen mit damals Orgel, mein Vater hatte eine elektronische Orgel und dann hatte ich Unterricht, Orgelunterricht und das waren dann Stücke, die ich dann da lernen musste. Aber da habe ich dann nie so richtig super wohl, habe ich mich nie gefühlt. Immer dann, wenn die Lehrerin weg war und ich auf der Orgel so experimentieren konnte, da habe ich mich dann wohler gefühlt und habe dann auch mit der Orgel experimentiert. Teilweise, wenn man die ging noch mit Röhren, wenn du die an ausmachtest, dann kam der Sound, ging dann rauf und runter. Und mein Vater hat gesagt, oh, du machst die Orgel kaputt. Mir war das egal, Hauptsache es klang schön schräg. Also wie gesagt, ich habe als Musiker angefangen und habe dann festgestellt, besser, du komponierst selbst für dich. Und dann war ich dann irgendwann retrospektiv, habe ich gemerkt, oh, du bist ja eigentlich schon lange Komponist. Auch wenn ich mit anderen Leuten zusammenspiele, mache ich da mein eigenes Bild von dem Stück, was wir da gerade spielen, sondern meine Interpretation. Also auch eine Art von Komposition, aber jetzt nicht, dass man da als Autor steht, sondern dass man da das Ding auf seine Art wiedergibt.
Und bist du Autodidakt? Also würdest du sagen, das ist dir damals leicht gefallen zu musizieren? Also ist das eine Veranlagung, die du hast und wo du sehr leicht unterstützt wurdest in deinen Fähigkeiten?
Beides. Es war so, dass ich erstmal angefangen habe, als Siebenjähriger auf der Orgel von meinem Vater rumzudengeln und dann gab es dann irgendwann auch Unterricht, wo ich dann so Klaviersätze, also Fingersätze auf einer Klaviatur lernte und dann auch Stücke, Noten lernen musste, um diese Stücke auch wiederzugeben.
Und musstest das heißt, du dazu dann angehalten werden, Unterricht zu nehmen? Oder erinnerst du das noch, ob das sehr aus freien Stücken war? Oder?
Erst war das schon. Also ich wollte das auf jeden Fall. Aber dann hatte ich dann irgendwann so eine Lehrerin, da war das so mühsam. Und meine Eltern sagten auch immer, nee, wir hören dann damit auf. Ich hatte ein nee, eigentlich will ich noch weitermachen. Ich will dranbleiben. Aber es kam nicht so richtig. Und dann irgendwann hatte ich dann mal ein Jahr lang bei einer Lehrerin vom Konservatorium, Kölner Musikkonservatorium, privaten ein Jahr lang Klavierunterricht. Dann hatte ich auch auf einmal ein Klavier und da habe ich dann recht viel, habe ich mehr gelernt als in den Jahren davor. Und dann war ich aber nach einem Jahr so weit, dass die Lehrerin mich fragte, ja, Herr Zerlett, wollen Sie jetzt in die wie sagt man, in die nachspielende Fraktion oder in die kreierende Fraktion? Ganz klar würde ich jetzt nicht nachspielen lernen wollen mehr. Weil sie sagte, dann müssten wir uns jetzt konzentrieren auf die Interpretation von Chopin, von Bach und so weiter. Und da habe ich, ach nee, ich möchte doch lieber selber.
Ja.
Und sagt sie, ja, das ist vollkommen fein mit ihr und da sieht sie auch großes Potenzial bei mir, und aber da könnte sie mich nicht unterrichten. Okay, gut, dann mache ich mich mal. Dann von dem Moment war ich dann Autodidakt sozusagen, ja, und habe mehr oder weniger durch Live-Spielen mein alles so gelernt. Also da war ich schon so, dass ich dann schon Bands hatte. Ich habe mit 13 meine erste Band am Schulhof an der Neufelder Straße.
Also du bist Kölner, du bist Urkölner so.
Deutsche Jung, ja, absolut.
Ja.
Und alle zu fünft über eine Verfieser-Box gespielt und weiß noch, zum Konzert dann mit der Straßenbahn und dann alle mit einer Box und der andere hat das Keyboard, der andere die Gitarre, mit der Straßenbahn zum Konzert. Das muss man erstmal bringen.
Ja.
Aber wie gesagt, weil wir ja alle über einen Verstärker spielten, war das machbar. Aber auch da, wie gesagt, haben wir auch nur Stücke gespielt, die wir selber, wir haben nie, waren nie eine Coverband oder so, das war immer verpönt.
Ja. Und war Musik für dich das Instrument spielen oder hast du auch gesungen oder singst du heute? Ich weiß das gar nicht bei dir.
Singen ist mir immer ein bisschen schwierig gefallen, auch so ein bisschen mitsummen und so. Ich habe natürlich dann auch ab und zu mal Chor gesungen. Bei Westernhang habe ich auch lange in der Band gesungen. Mhm. So als Leadsänger, ich habe auch mal ganz am Anfang auch Stücke so gesungen. Aber ich habe schnell gemerkt, die Rhythmik und so die Instrumente sind mir doch näher. Das heißt, ich war immer gut im Schlagzeug spielen und im Keyboard spielen. Aber auch so eine Art Rhythmus-Keyboard hat mir sehr, jetzt nicht dieses konzertante, virtuose Spiel, sondern eher das monotone, trance-mäßige Spielen, dass man Sachen wiederholt und sich wie so ein Chant immer mehr in ein Bewusstsein bringt.
Mhm.
Oder besser gesagt, das Bewusstsein wegbringt, damit die Musik stattfinden kann.
Und warst du damals schon Leader in so einer Band? Also auch da kommen wir schon so ein ganz leichtes bisschen in dein astrologisches Bild rein, aber bist im Grunde prädestiniert ja auch anzuführen ein Stück weit, also von deiner Struktur her würde ich sagen, dass du eher veranlagt bist, Impulse reinzugeben irgendwo, dass du dich jetzt nicht unbedingt gut ein- oder unterordnen kannst, sondern durchaus gerne den Ton angibst.
Ja, das war immer das
eine
Problem,
verbindende Art und Weise.
Weil ich angefangen habe, eine Band zu gründen, aber dann kam dann der andere Aspekt wieder, dass ich ja mich nicht in den Vordergrund stellen wollte und habe dann alle gleich beteiligt und habe dann nach 1-2 Jahren dann schnell gemerkt, das ist überhaupt nicht mehr das, was ich machen wollte, sondern das ist jetzt so eine Art Musikkommune geworden, die nur noch so ein Einheitsbrei an Musik macht. Und dann habe ich dann schnell die Band verlassen und wieder eine neue Band gegründet und ganz alleine erstmal gemacht, weil ich habe dann schon gemerkt, dass ich Impulse setzen kann und auch eigentlich eine Band leiten kann. Das war mir nicht so bewusst. Das wurde mir erst bewusst, als ich diesen Auftrag hatte, für Harald Schmidt die Band zu leiten.
Ja.
Und da war ich am Anfang total skeptisch, ob mir das überhaupt liegt.
Ja.
Aber dann habe ich festgestellt, das geht ganz gut, weil ich auch vorher schon als Musikproduzent auch eine Art leitende Funktion hatte, dass man da auch mit sanfter, aber bestimmter Hand Leute führen kann. Auch Leute, deren Platten man früher gekauft hat.
Ja.
Ich hatte ja Leute in der Band, da war ich kleines Kind und habe mir deren Platten gekauft.
Ja.
Und auf einmal war ich der Chef. Das ist schon, aber ich wusste ja, dass ich nicht besser bin als die, sondern im Gegenteil. Ich bin nur dazu da, um die zusammenzubringen. Mhm.
Spannend, oder? Also das habe ich mich gefragt jetzt so im Vorab. Ich war ein Riesenfan damals von der Harald-Schmidt-Show.
Mhm.
Also jetzt auch jede Sendung will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Aber was mich in Bezug auf dich dann, was ich mich gefragt habe, ist, wie viel Freiheit hast du dann als Künstler in so einem Format? Also es gibt ja immer dann Einsätze, wo es dann heißt, nur kurzen Jingle oder was zu spielen. Aber generell bei der Musikauswahl und bei der Zusammensetzung der Band, so wie auch bei der Leitung der Band, das sind Spannungsschwankungen hier, glaube ich.
Das ist schön. Nicht ganz
weg, aber das ist Bestätigung, toll. Das ist unser Applaus.
Ja, das ist wirklich so. Das sind irgendwelche Seelen, die uns jetzt sprechen wollen und sich ankündigen durch Lichtmanipulation.
Ganz
genau. Nee, also das ist ein Zusammenspiel von Freiraum und vorgegebenen Sachen. Es gibt natürlich bei einer Sendung vorgegebene Abläufe, sonst würde so eine Sendung ja gar nicht funktionieren. Du musst gewisse Sachen einhalten, wie die Länge der Sendung. Du musst ja zwei Gäste unterbringen. Du hast einen Monolog vorne, wo der Harald alleine gesprochen hat. Das sind so bestimmte Punkte, die du haben musst und wo du auch ungefähr planen musst, wie lange geht das, was für eine Musik machst du da. Das heißt, ich hatte allerdings, als es darum ging, die Sachen zu komponieren bzw. anzulegen, da hatte ich vollkommen freie Hand und habe die Musik gemacht, wie ich sie mir vorstellte.
Ja.
Und wenn ich dann habe ich auch so einen Satz von Musiken gehabt, so Jingles, die ich dann immer je nach Position dann auch angebracht habe. Mhm. Aber das war dann auch mehr oder weniger meine Entscheidung. Anders, wenn Harald zum Beispiel einen Wunsch hatte mal irgendwie, auch mach doch mal ein Stück von Eric Burden.
Oder, sowas hat der mal,
oder, ja, oder mit Queen hatte er mal eine Sache, genau.
Ja.
Das war super.
Ja. Und das hast du ja lange gemacht. Das heißt, du bist da ja sogar mitgezogen danach. Und hat sich da was verändert? Also vom privaten Fernsehen zum öffentlich-rechtlichen seid ihr danach, ne?
Das stimmt. Ja, ja. Ich war dann auch mal eine Weile nicht dabei, weil ich hatte.
Ich habe auch nicht alles mehr gesehen. Ich habe nur die Sat1-Zeit damals, habe ich sehr intensiv verfolgt. Das war ja Anfang, oder?
Genau. Und dann hat er ja diese berühmte kreative Pause von einem Jahr gemacht. Und dann hieß es aber, er wird jetzt weitermachen bei der ARD. Mhm. Und ich hatte das schon so ein bisschen im Gefühl, weil ich den Intendant auch kannte und ich wusste, dass die den gerne haben wollten. Obwohl, oder vielleicht gerade, weil er so politisch unkorrekt war, aber das war natürlich auch ein Wagnis, weil in so einen Senderverbund wie die ARD, die ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Sender das sind, aber die alle teilweise auch sehr grundverschiedene Auffassungen von Moral und Politik haben. Und das macht dann ein Mann da, der wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt und das soll dann alle von allen abgesegnet werden. Wusste ich, das wird schwierig, aber es hat doch eine ziemlich gute Weile funktioniert. Ich weiß nicht, ob das heute noch funktionieren würde.
Aber ist sowas auch für dich dann mitentscheidend gewesen, mitzugehen? Also diese Gedanken, die du dir machst, also überlegst du dir, hast du dir überlegt, gehe ich in das Format mit, wechsle ich den Sender mit? War das gar keine Frage
das
für dich?
Das war überhaupt die Frage, hat sich nie gestellt, weil welcher Sender das im Endeffekt veröffentlicht, war mir ziemlich egal.
Ja.
Es ging mir um die Hauptsache war, wie ist es mit Harald zu arbeiten?
Ja.
Und Harald ist ein wunderbarer Chef und Kollege und der hat mich immer unterstützt und hat mir schon von Anfang an gesagt, hör mal, wenn du nicht weiterkommst, ich kann helfen, ich habe einen längeren Hebel. Mhm. Und das hat er dann noch mal im Zweifel auch mal gemacht, als mal eine Situation war, die für mich nicht so gut war und dann hat er wirklich mich protegiert. Also ein sehr sehr loyaler Mensch.
Ja, schön. Und aus der Zeit, wie gesagt, kenne ich dich jetzt visuell ne, von damals.
Weiß nicht, ob die meisten, ja,
denke ich mir. Das ist so das, wo du am präsentesten warst, weil du da auch wirklich immer wieder auf dem Bildschirm warst.
Ich habe ja vorher schon über 15 Jahre bei Marius Müller-Westernhagen große ausverkaufte Stadien gespielt und auch zig goldene und Platinplatten mit ihm gewonnen. Und allerdings, kein Mensch weiß das.
Ja. Wenn da hast du auch komponiert für dann? Oder?
Nee, da habe ich wenig komponiert, eigentlich gar nicht. Ich war dann auch mal, habe mit arrangiert und so weiter, aber da war ich Musiker.
Ja.
Aber auch damals schon, der hat mir nicht gesagt, was ich spielen soll. Der hatte dann nur Akkorde auf der Gitarre und ich habe dann so dazu meine Vision von der Orgel dann dazu gemacht. Oder
das heißt, da hast du auch dann eher die Tasteninstrumente bedient.
Da habe ich Tasteninstrumente.
Weil du eben gesagt hast, du hast auch gesungen mit.
Ja, da habe ich auch manchmal gesungen, so seine Stimme gedoppelt oder so. Oder meine zweite Stimme. Mehr recht als schlecht oder mehr schlecht als recht, wie auch immer. Ne? Später hat er dann richtige Sänger gehabt, dann musste ich das dann nicht mehr. Oder da fiel es dann auf, dass ich da nicht so der Sänger bin. nein, aber wo waren wir? Was war die Frage?
Bei der Musik damals, also ob du da dann auch die Tasteninstrumente und die Vocals im Hintergrund, ob du dafür geschrieben hast oder nicht.
Ja, das war so, als ich engagiert oder gefragt wurde, bei Marius die Tournee zu machen, da war ich mir nicht so sicher, weil Marius kannte ich jetzt so von mit Pfefferminz bin ich dein Prinz und das war jetzt nicht so meine Untergrundmusikwelt. Ich war damals, hatte ich gerade einen Hit, der hieß Mazimba Belli. Das war so Dancefloor mit afrikanischen Wurzeln, mit afrikanischen Elementen, was es so eigentlich vorher auch noch nicht wirklich gab. Aber der ist tierisch abgegangen, auch in den Diskotheken, in dem Buggy-Disco hier in Köln und dann auch in Ibiza und Mallorca. Und
ein Lied von dir war das, also was du selber komponiert hast.
Das war eine eigene Komposition. Ja. Und als Marius dann sagte, er erkennt dieses Lied und findet das auch toll, Da habe ich gedacht, boah, so schlecht kann er ja da nicht sein, wenn der mein Lied toll findet. Und kam noch dazu, dass die Band, die damals zusammengestellt wurde, weil er hatte vorher ein Album nur so Synthie-Pop gemacht und dann war ein Album jetzt richtig mit Live-Musikern. Da waren alles Freunde von mir. Alles, wo ich wusste, wenn du mit denen auf Tour bist, das wird auf jeden Fall Spaß. Und das war dann im Endeffekt dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann gesagt habe, okay, dann lass uns das doch mal machen. Be a Popstar inklusive Vollpension für 3 Wochen. Why not?
Und dann wart ihr Deutschland, europaweit, weltweit? Wie weit wart ihr da?
Deutschlandweit oder sagen wir mal deutschsprachiger Raum. Ja. Das Ding war ja, das wurde ja dann so groß, dass es in Österreich und in der Schweiz so große Veranstaltungsplätze nicht mehr gab. Okay. Aber in Deutschland war das schon eine ziemlich große Nummer. Wir haben dann da 2-mal das Niedersachsen-Stadion, ein Fußballstadion mit 60.000 Plätzen hintereinander ausverkauft. Das ist schon da war damals schon was Besonderes.
Ja.
Und dann da auf der Bühne zu stehen und dann rufen dann 60.000 Leute, dein Name ist schon ein ungewohntes Gefühl.
Auf jeden Fall, ja, kann ich mir vorstellen. Also.
Und aber auch dann wieder zurückzukommen, weil da war nichts so jetzt mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll, weil das wurde, wir waren alle schon ein bisschen weiterentwickelt und wir hatten auch teilweise schon Familie, also wir kamen dann zurück und dann an der Hotelbar sitzt man dann da zu viert oder zu fünft und niemand ist da, außer vielleicht der Barkeeper noch und mit dem redet man dann, sodass man dann ganz langsam wieder weich landet wieder und merkt, oh, man ist einfach, vorher warst du da, wo es umjubelt und gefeiert und zigtausende Menschen sehen dich und dass du dann wieder gefangen wirst. Aber der Unterschied, als ich dann bei Schmidt angefangen habe, keine Woche lief die Sendung und die Leute drehten sich auf der Straße nach mir um. Das war dann schon merkwürdig.
Das war vorher nicht unbedingt dann so.
Nee, das war niemals so.
Ja. War dir das unangenehm? Also, oder war das immer so im Rahmen, dass du sagst, das ist noch gut erträglich? Oder gab es auch eine Zeit, wo dir das zu viel war?
Nein, überhaupt nicht. Also das Gute war ja, dass ich war ja jetzt nicht im Mittelpunkt in der Sendung, sondern ich wurde ab und zu mal gezeigt, aber trotzdem so an so prominenten Plätzen, dass die Leute mich schon erkannten und dann, aber jetzt nicht so wie bei Harald oder wie bei Stefan Raab, dass die sich auf der Straße ansprechen und so. Die meisten Leute haben eher getuschelt oder man darf vielleicht mal ein Autogramm haben oder mal ein Foto machen oder so. Aber immer sehr, sehr höflich und und manchmal lächelten sie einfach auch nur. Und da habe ich mir dann schnell, also am Anfang dachte ich, kenne ich den jetzt oder warum lächelt der oder die mich an? Und da war ich mir dann nicht mehr so sicher, ob ich ihn kenne oder nicht. Und ich habe mir dann einfach angewöhnt, zu jedem zurückzulächeln. Und das ist ja nicht das Verkehrteste auf der Welt. Lächeln bringt sehr viel Herz in alle.
Ja, also so habe ich dich auch wahrgenommen. Ne? Wir haben ja eine Zeit lang im gleichen Studio trainiert oder so. Also ich habe dich da immer als sehr fröhlich ausstrahlenden Mensch wahrgenommen.
Ja, weil ich mache das eigentlich aus egoistischen Gründen, bin ich nett zu anderen, weil ich genau weiß, wenn du was gibst, kriegst du es auch wieder zurück.
Ja.
Es ist einfach schöner, wenn dich ein Mensch anlächelt, als wenn einer grimmig guckt. Und wenn einer dich grimmig anguckt, dann lächel ich gerade umso mehr zurück. Vielleicht schaffe ich es ja. Manchmal passiert das auch, dass ich jemanden irgendwo sehe und der sitzt dann da ziemlich betröppelt und dann treffen sich zufällig die Augen und dann habe ich aber schon ein leichtes Lächeln aufgesetzt. Dann merke ich, wie das Gegenüber sich auch entspannt.
Ja.
Jetzt nicht unbedingt anfängt zu lächeln, aber zumindest nicht mehr dieses Verbitterte.
Ja.
Da habe ich dann halt gelernt, wenn du ein bisschen Freundlichkeit, will ich jetzt nicht sagen Liebe, einfach nur ein bisschen Freundlichkeit in die Welt trägst, dann ist das nur gut für alle.
Jetzt hast du mit dem Engagement, hast du gesagt, 15 Jahre hast du da in der Band gespielt bei Westernhagen?
Bis dann Harald Schmidt kam, weil die haben mich dann nach einer Show, also nach so einem Open-Air-Konzert in Frankfurt war das, gefragt, ob ich nächstes Jahr irgendwie so was 200 Tage Zeit hätte für eine Fernsehshow. Never. So, Fernsehmusik ist ganz furchtbar, mache ich nicht sowas. Außerdem kann ich das gar nicht, weil ich bin kein 9-to-5 oder wie sagt man, Top-20 Musiker, der jetzt da auf Zuruf irgendwelche Stücke spielen kann. Dann habe ich so also eine Liste gemacht von 10 Punkten, weshalb ich diese Show nicht machen kann. Warum ich sie nicht machen kann. Ich bin dann damit hin und so habe das dann so. Dann haben die jeden Punkt abgefrühstückt. Ich dachte, nee, ist kein Problem, kriegen wir hin. Stand ich
also
da.
Die wollten dich richtig.
Die wollten mich wirklich haben. Und dann habe ich dann gesagt, okay, da brauche ich nochmal 2 Wochen Bedenken. Ich kann das vorstellen.
Und die durftest du dann die Bandmitglieder casten? Also hast du die oder bestimmen? Ja, bestimmt, du hattest ja wahrscheinlich keinen.
Das war einer der Punkten, dass wenn dann ich dann selber die Band zusammenstelle und auch, was für mich wichtig war, dass ich nichts vorgegeben bekomme, sondern auch stilistisch habe ich mich dann mit Rhythmusgeräten, mit elektronischen Sequenzen und so. Am Anfang waren die Musiken alle noch mit sehr viel Elektronik auch. Das habe ich nachher dann ein bisschen weniger gemacht, aber ich wollte halt anders sein, als man das so vom Fernsehen kannte oder so, wie ich es mir wünschen würde, dass eine Band im Fernsehen klingt.
Ja.
Was ich bis dato eben noch nicht gehört hatte. Deswegen habe ich auch kein richtiges Role Model dafür gehabt, sondern musste mir quasi selber und habe denen auch gesagt, ich würde, wenn dann, was aufstellen, was eben anders ist.
Und hast du dich da, also jetzt aus Deutschland gab es kein Role Model, aber hast du dich am englischen, amerikanischen Markt orientiert oder wirklich deinen eigenen Stil da reinbringen können?
Ich habe mir extra, eine der Role Models für diese Harald Schmidt Show war ja David Letterman. Ja. Und ich habe mir dann, sein Musiker war ja der Paul Schaefer. Ich habe die bewusst ein halbes Jahr lang, bis unsere Sendung lief, nicht angehört. Irgendwann dann habe ich mir dann mal angehört, wie macht der das eigentlich nur so mit den Jingles und so weiter. Ja. Einfach nur mal so Interesse halber. Ich wollte nicht kopieren, einfach nur mal hören. Ja, aber ich wollte vorher da keinen Einfluss haben, sondern wirklich ganz alleine da drauf kommen. Und na gut, dann habe ich dann, als es dann losging, waren die Kritiken so schlecht. Wir haben alle gesagt, boah, was ist das für ein Mist und so.
Die ganze Sendung, oder?
Die ganze Sendung. Und dann haben wir alle gesagt, machen wir jetzt ein halbes Jahr und dann ist gut. Ne? Und dann sind es fast 20 geworden.
Wahnsinn, echt so lange ging das?
Ja, also ja.
Mit allem zusammen waren das fast 20 Jahre.
Ja, 95 bis 2014.
Wahnsinn. Ja, guck mal, das hätte ich jetzt gedacht, dass schon deutlich länger nicht mehr auf dem Bildschirm ist.
Ja, es war halt dann nachher bei Sky.
Stimmt.
Und dann ist ja, muss ja
auch eher bezahlen. Belanglosigkeit dann auch.
Da waren teilweise mehr Leute im Publikum als am Sender. Aber aber eine der Bedingungen war halt auch, dass ich ja bei Westernhagen in der Band bin und dass, wenn der spielt und eine Tournee macht, dass ich dann auf jeden Fall einen Sub habe, also einen Ersatzmann, der dann für mich da spielt. Und auch das war kein Problem für die. Da hab ich ja, okay, dann machst du es halt einfach mal. Und das wurde ja dann auch länger, ne? Wie gesagt, ne? Dank Fred Kogel, der damals Chef von Sat.1 war und mit Harald gut befreundet war, der hat den halt immer weitergezogen, auch wenn es eben nicht Quoten gab. Aber ich meine, dieses Quotengerede über Harald ist obsolet, weil er hat nie Quoten gemacht, sondern er hat ein gewisses gutes Publikum angezogen und hat dadurch den Sender unheimlich aufgewertet. Da ist es egal, ob du jetzt Quote machst oder nicht. Hauptsache, die Leute schreiben darüber und die wissen, boah, Harald Schmidt, Sat.1, das ist schon was Besonderes. Ja. Der hat einfach, und da hat Fred Kogel, der hat das genau gesehen, der ist jetzt für mich in einer ganz anderen, macht er das Geld wieder zurück, was er kostet, weil er den Sender so aufhält, dass da Leute Werbung schalten, egal wie viel da zuschauen.
Ja.
Nur weil das eben dann die Qualität der Zuschauer war eben wichtiger als die Quantität. Und später wurde dann immer gesagt, oh ja, die Quote, aber ich auch sehe jetzt heute so die Öffentlich-Rechtlichen, die überhaupt nichts mit Quote zu tun haben, dass die jetzt immer noch gucken, hat dieser Film eine Quote gehabt? Das ist schon ein bisschen doof.
Und jetzt bist du ja immer noch Komponist. Mhm. Das heißt also, auf dem Bildschirm wüsste ich jetzt nicht, findest du da noch statt teilweise? Spielst du noch irgendwo in Produktionen im Fernsehen? Oder?
Ich habe schon noch. Ja, ab und zu. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel, was ich dieses Jahr auch wieder machen werde, eine Grimme-Preisverleihung habe ich die Band gemacht.
Ach, schön, cool.
Bin ich dann auch zu sehen.
Ja.
Und ab und zu mal. Und im Moment arbeiten wir gerade an einer Band für eine Nachrichtensendung und so. Also es gibt so ein paar Sachen, aber hauptsächlich, das ist ganz wenig. Hauptsächlich bin ich jetzt hinter der Kamera.
Genau, und da machst du auch eigene Kompositionen noch, aber ich denke, was auch noch ein Steckenpferd oder so ein Standbein von dir ist, ist Filmmusik, oder?
Das ist kein Steckenpferd, das ist mein Hauptjob.
Hauptjob sogar, ja. Okay.
Live passiert relativ wenig
und
spätestens seit Corona sind so viele Veranstalter kaputt gegangen und veranstaltungsabhängige Menschen in einen Strudel gekommen. Das ist ein ganz, ganz großes Trauerspiel, was da in Deutschland passiert ist oder überhaupt.
Na, weil Filmmusik hat man jetzt ja den Komponisten oder den, der die Musik untermalt, nicht unbedingt immer auf dem Schirm, würde ich sagen. Mhm. Na, da ist der Film,
es sei denn, es ist Film, jetzt John Williams oder Hans Zimmer, so die man da kennt.
Wenn man aus dem Bereich kommt oder da jetzt ein Faible für hat.
Ne? Ja,
wenn man
sagt,
da achtet man sehr drauf, dann hat man die bestimmt alle auf dem Schirm. Aber der Otto-Normal-Zuschauer ist jetzt, sage ich mal, wer die Musik gemacht hat. Nicht unbedingt, aber es ist ja schon ein wesentlicher Bestandteil für die Stimmung in, dem Film. Mhm. Und da machst du international oder auch eher deutschsprachig? Oder?
Grundsätzlich auch international, aber die Auftraggeber sind im Moment meistens hier aus Deutschland, obwohl es da natürlich jetzt auch Aufträge von internationalen Streamingdiensten gibt, wo das Ganze dann noch international geguckt werden kann.
Und ist man dann als derjenige, der hinter den Kulissen ist? Es gibt jetzt ja Lieder, die eingespielt werden in einem Film und es gibt so Untermalungsmusik. Bist du dann für sowohl als auch verantwortlich, dass du sagst, da würde das gut reinpassen, dass du da auch Vorschläge machen kannst?
Manchmal ja.
Okay.
Es gibt beim Film grundsätzlich zwei Kategorien oder zwei Baustellen. Die eine ist, die Musik fürs Fernsehen zu schreiben. Da bekommst du meistens einen Auftrag und dann ist der Film fast schon fertig und du bekommst ein fix und fertiges Produkt, meistens sogar schon mit Layout-Musiken versehen, die du dann manchmal sogar nachkomponieren musst, um den Sound zu erwischen, was nicht ganz so kreativ ist.
Ja.
Und du hast auch so 3 bis 4 Wochen pro Film Zeit, manchmal auch 5 Wochen, kommt immer drauf an. Beim Kino ist es anders, da bist du schon bei der Entstehung wird mit dir gesprochen. Mhm. Das heißt, während die das Drehbuch schreiben, bist du schon dabei und kannst auch schon mit Ideen entwickeln. Und dann fängst du auch schon an, wenn die drehen, auch zu komponieren. Weil wenn die drehen, kannst du ja heutzutage, weil man ja digital dreht, schon anfangen zu schneiden. Mhm. Das heißt, die im Schnitt können dann schon mit meiner Musik was machen. Umgekehrt können die mir schon die ersten Passagen schicken und ich kann mir Ideen entwickeln und ausprobieren. Und
das also bist du ganz so anders involviert dann in so einem Projekt.
Ist dann auch, ja, da bist du auch manchmal ein halbes bis ein ganzes Jahr dran beschäftigt an so einem Kinofilm. Du hast auch ein anderes Budget natürlich, kannst auch mit Orchester arbeiten. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann vor 10, 12, 15 Jahren nochmal Orchestrationsschule gemacht habe, privat bei 2 verschiedenen Lehrern. Und weil ich dann gemerkt habe, gut, wenn du jetzt für Kino machst und im Kino ist fast immer Orchester, dann musst du auch wissen, wie so ein Orchester funktioniert. Mhm. Und dann will ich das nicht immer nur als skizzieren und einem Orchestrator geben. Ich arbeite immer noch mit Orchestratoren zusammen, aber ich orchestriere das selber. Das heißt, du lernst da beim Orchestrieren, wo eine Flöte gut klingt oder was für Techniken man machen kann. Wenn du nur am Keyboard sitzt und hast da so ein Preset-Flöte, dann weißt du ja nicht, wie so eine Flöte gespielt wird. Ja. Aber in dem Moment, wo du für eine Flöte schreibst, dann musst du auch wissen, wie der atmet, wo ist er bequem oder wo klingt er gut und so weiter. Und das ist schon wichtig. Das hat mich auch da relativ weit nach vorne gebracht. Also man hört nie auf zu lernen.
Ja. Und da bist du auch nach wie vor dann gut beschäftigt.
Toi, toi, toi.
Ja, wünschen wir das.
Im Moment bin ich gerade dabei, wieder einen Kinofilm in der Vorbereitung und gleichzeitig auch 2 Fernsehfilme kommen jetzt. Also es ist gut zu tun.
Kriegst dich tagsüber beschäftigt dann.
Oder nachts, je nachdem.
Ja, gut, das ist dann mit Familie
Zeit auch. Ist.
Ja. Ich hätte so ein paar Fragen für dich, wenn
Mach
ich darf.
Mal. Mhm.
Ja, ein bisschen was hast du schon beantwortet, deshalb muss ich jetzt ja auch gerade mal quer gucken. Aber hier ist so eine, welche persönlichen Eigenschaften, glaubst du, haben zu deinem Erfolg als Musiker beigetragen?
Ich glaube, dass ich so ein bisschen verrückt bin und sehr hartnäckig in Verfolgung von Ideen bin. Mhm. Zu glauben, dass ich ein guter Musiker sei, hat mich dann so weit nach vorne gebracht, obwohl ich immer wieder feststellte, so gut bist du gar nicht. Aber ich habe immer wieder dran geglaubt und dass ich damit auch überleben kann. Wollte es allen zeigen. Guck hier, man kann mit Musik überleben. Man muss es halt machen. Man verzichtet auf alles. Ich habe damals, als ich mich dazu entschlossen hatte, bin ich ja schon Vater gewesen oder schnell Vater geworden. Und aber für mich war immer ganz klar, ich werde immer versuchen, das mit Musik zu schaffen, das Ganze.
Stimmt, da waren wir eben gar nicht. Du hast zwar gesagt, du warst am Kuratorium, aber
hatte dann auch Bands und dann.
Ist das Kuratorium, ist das Studium oder ist das dann?
Nee, ich war nicht auf dem Kuratorium, sondern ich hatte eine Lehrerin vom Musikkonservatorium. Okay. Nicht Kuratorium, Konservatorium.
Konservatorium.
Musikkonservatorium, ja. Die mich privat ein Jahr unterrichtet. Okay. Und danach war ich dann danach bin ich dann in die Studios gegangen, nach London und auch hier in Deutschland. Aber in Deutschland habe ich schnell gemerkt, die sind alle zu langsam. Ich wollte.
Und du wolltest also bist direkt von der Schule bist du direkt als Musiker eingestiegen? Oder schon ich vorher bin erst mal eigentlich, oder hast du eine Lehre gegangen. Gemacht? Oder?
Nein.
Das nicht?
Ich habe ein Jahr vorm Abi bin ich von der Schule abgegangen, weil ich sowieso nur noch auf der Mehrheimer Heide gesessen habe und Joint geraucht habe. Fand ich irgendwie spannender, als jetzt da mir irgendwelche Sachen beizubringen.
Kurven zu diskutieren.
Ja, wo ich genau wusste, die brauchst du eh nicht. Also in dem Moment, wo mir klar war, dass ich in meinem Beruf kein Zeugnis brauche, ist das Interesse an der Schule ganz weit weg. Und das Einzige, was vielleicht noch interessant gewesen wäre, wäre vielleicht die Hochschule in Köln. Aber dann habe ich da ein paar Musiker kennengelernt und die fand ich alle sehr unsympathisch und habe mir gedacht, nee, so willst du nicht werden. Vor allen Dingen, die unterrichten nicht die Musik, die mich interessiert. Die Musik, die mich interessiert, die passiert auf der Straße, die passiert auf den Festivals, die passiert in den Jam-Sessions, in den Clubs, in den Proberäumen. Da muss ich sein und nicht in der Schule.
Das heißt also, dir war da schon klar, dass du Musiker wirst.
Genau. Und dann wusste ich aber auch, damit zu überleben, ist eigentlich Hirnriss. Mhm. Weil das schaffst du fast nicht. Also du kriegst mal 30 Mark. Damals wurde ja noch in Mark abgerechnet. 30 Mark für so einen Overdub. Da habe ich gedacht, boah, wie toll. Jetzt habe ich da Geld für gekriegt. Das hat ja sogar noch Spaß gemacht. War mir fast unangenehm, dafür auch noch Geld zu nehmen. Und mir war aber klar, dass man verzichten muss. Jetzt bin ich aber in der Zeit groß geworden, oder erwachsen geworden, wo es eh cooler war, ein R4 zu fahren als ein Mercedes und Möbel vom Sperrmüll zu holen, anstatt die jetzt in einem Möbelladen zu kaufen. Ikea gab es da, glaube ich, noch gar nicht. Und das wäre einfach uncool. Das heißt, man macht eh mit den minimalsten Mitteln was und hat eine Wohnung, die irgendwie Genossenschaft, keine Ahnung, ging dann irgendwie so mit, oder man hat eine WG mit drei Jungs zusammen für 80 Mark irgendwo am Eigelstein, in einem Dachgeschoss. Und das ging dann. Also man hat immer geguckt, die Lebenshaltungskosten so klein wie möglich zu haben, damit man Musik machen konnte. Und es war nicht abzusehen, dass ich da irgendwann mal mehr verdienen würde.
Ja.
So.
Ja.
Das ist dann mit der Zeit, habe ich dann Glück gehabt, wie mit zum Beispiel Marius, da hat man auch Geld verdient.
Naja, aber auch das musst du dir ja irgendwie erarbeitet haben. Du wirst ja nicht in deiner Dachgeschosswohnung gesessen haben.
Nee, ich habe ganz viel Leid.
Und er hat angerufen, kannte dein Lied und hast komponiert
einmal
und alles.
Das, ja. Genau. Und dann war ich aber auch in dem Cane-Studio, wo er aufgenommen hat. Da war ich so eine Art Co-Produzent, habe mit dem René Tinner, der damals das Studio übernommen hatte, ganz viele Sachen als Co-Produzent. Weil ich war derjenige, der Keyboard spielen konnte und Computer bedienen konnte. Und er war der Tontechniker.
Ja.
Und da waren wir ein gutes Duo und haben da recht viele Bands, auch Stefan Remmler, so von Trio und so, haben wir da produziert. Heindling oder Hubert von Geusern. Also ganz, ganz viele Leute wurden da. Und ich habe dann quasi meine Studioarbeit gelernt, war aber auch gleichzeitig auch immer wieder mal in England, weil die Musiker von Can, Roscoe G. und Reba Kwakuba aus London kamen und mich dann immer eingeladen haben. Und dann war ich dann oft in dem Matrix-Studio in Shaftesbury Avenue und bin dann darüber mehr oder weniger mit der Fähre und dann haben wir dann im Regent's Park, damals gab es dann noch so squatted oder half-squatted halblegale Wohnungen in, das sind alles Häuser von der Queen, die jetzt unbezahlbar teuer sind. Damals waren die so mit eingefallenen Decken und eingeschlagenen Fensterscheiben und die Dusche ging noch mit Münzen. Und da konnten wir dann wohnen und das war dann nur noch ein paar Minuten zu Fuß morgens dann nach Soho, um dann im Studio dazu zu sitzen und den Leuten zu helfen, beziehungsweise dann abends, wenn die alle gegangen sind, durfte man sein eigenes Band auspacken, dann auf einem Millionen-Dollar teuren Pult arbeiten. Und da war dann auch Marian Faithfull zum Beispiel in einer anderen Ecke, wo es besonders dunkel war, die hat auch mal nachts gearbeitet, so dann oder Brand X, die Phil Collins.
Ja.
Genesis hatte nochmal eine Band mit Phil Collins, die so Jazzrock macht und die haben da gespielt. Was dann später, als ich Phil Collins einmal getroffen habe, war dann eine 2 Stunden Gesprächsthema. Meine Arbeit als Jugendlicher im Matrix, dann konnte man über was reden. Das war auch eine lustige Geschichte. Da war ich mit Marius auf Promotour für Freiheit. Freiheit ist so ein Klavierstück, wo nur Klavier und Gesang ist. Und dann waren wir halt zu zweit auf einer Fernsehtour und da waren wir in Hamburg gerade. Und da die Plattenfirma von Marius war die Warner Brothers, WEA. Und da war auch Phil Collins. Und dann fragte mich Marius, hast du nicht Lust, heute Abend ist die Platinverleihung von Phil Collins auf so einem Boot am Hafen. Ich dachte, ja, klar, ich habe eh nichts anderes zu tun. Ist so nett, mal Phil Collins kennenzulernen. Ja, und dann kamen wir dann auf das Boot da an, irgendwann abends. Und da war dann auch, genau, nicht viele Leute. Da war Karl Lagerfeld, weil die Frau von Romney war Model bei Lagerfeld oder bei Chanel. Und außerdem war dann noch Elton John mit seinem Freund da, aber die haben die ganze Zeit nur geknutscht. Dann war dann noch Phil Collins, wie gesagt, und der Marius und die beiden Wea, Bosse und ich. Mehr war da nicht. Mhm. Dann kam Karl Lagerfeld zu mir und zeigte mir so ein Fotoalbum, ne, wo dann so Bilder so reingeklebt wurden. Sag, guck mal, Helmut, das ist meine neue Kollektion. Die habe ich jetzt zum ersten Mal selber fotografiert.
Mhm. Wann war das?
Wann war denn Freiheit?
War das nach der Wende oder war das zur Wende? Also war das ein Lied über die Wende oder bringt man das nur damit in Verbindung?
Bringt es damit in Verbindung, das war vor der Wende.
War schon vorher, also vor 89 dann.
Muss vor 89 gewesen, ich glaube 88. Oder
aber so in dem Dreh, also mit der Ende 80er Jahre dann.
Lagerfeld war auch noch ein bisschen fülliger, also war noch nicht so abgemagert. Ja. Aber das war total schön, er hat mir da wie so seinem Sohn irgendwie oder wie ein Kind, hier guck mal, was ich hier gemacht habe, ich habe hier ein schönes Album. Mhm. Und ich, oh toll, Karl.
Hast schon ein paar Leute getroffen dann.
Ja, das
aber es war wahrscheinlich normal, weil das so dein Umfeld war, oder? Es war es jedes Mal bei dir auch, dass du dachtest, oh, das ist jetzt Karl Lagerfeld.
Ja, schon.
Da war er ja schon jemand, ne? So Karl Lagerfeld war ja auch in den 80er, 90er Jahren schon
Chanel geführt.
Name, ja.
Nein,
aber du sagst jetzt Phil Collins, als ihr in der Zeit wart, die du eben beschrieben hast, war er noch kein Weltstar oder war er da auch schon Star?
Ja, das war sein Soloalbum, wo er eine Platin für bekommen hat. Und die Platin, normalerweise bekommt man ja eine Platte, aber weil der so ein großer Modelleisenbahn-Fan ist, haben die dem eine 01, das ist so eine Lok von MacLean, komplett in Platin geschickt. Aber das ist so ein riesen alter Dampf, und da war er natürlich sehr happy. Und als er dann mal eine rauchen wollte, oben an Deck von dem Boot, bin ich mit hoch. Ich glaube, ich habe auch noch geraucht. Und dann haben wir dann über besagtes Studio gesprochen, also über die Zeit.
Aber ich meine, in der Zeit, in dem Studio war er noch keine Nummer, oder war da auch schon jemand?
Doch, da war ja Genesis, klar.
War schon damals.
Natürlich, okay. Ja, klar.
Ja, weißt du, das war mir auch ein Begriff, du hast mir eben irgendwie andere Bandnamen gesagt. Da
Grand X hieß die Jazzrock-Ableger von Genesis.
Da, den das kannte ich jetzt nicht.
Instrumental, nee, kennt man auch nicht.
Ja.
Aber das ist so wie sagt man, so ein Steckenpferd von denen gewesen, wo sie dann, die hatten die Popband und die hatten die abgefahrene Jazzrockband.
Ja.
Und das war für ihn natürlich ein Leckerbissen, da mit einem anderen Musiker. Ich meine, gut, außer mir war jetzt noch Elton John da als Musiker.
Auch nicht so ganz unbekannt. Ne?
Nein, aber der hatte ja andere Sachen zu tun und ein bisschen über Musik zu quatschen und dann vor allen Dingen auch so vom Everyday Life zu reden, wie man da in den Studios ist und so. Und so. Weil er da auch gute Erinnerungen dran hat und ich auch, war das für uns beide so ein Rausch, dann da über die Zeit in London in Soho zu sprechen.
War dein Lebensmittelpunkt immer Köln, also so die Konstante, oder hast du auch längere Zeit woanders gelebt?
Ja, ich habe schon immer mal wieder woanders gelebt. Wir haben auch mal ein halbes Jahr in Berlin gewohnt, das war noch bevor die Mauer fiel, da habe ich als Mitglied einer Zirkusband gespielt, im Tempodrom. Und das war so eine Art Punkband. Und wir haben dann an der Mauer am Potsdamer Platz war das Zelt aufgebaut. Und wir haben dann in Kreuzberg in der WG gewohnt, in einem Riesenloft, ganze Band. Und da hatte ich meine Familie mit. Da war Isis war ein Jahr alt, das ist meine älteste Tochter.
Ja.
Ein paar Jährchen her. Aber wie gesagt, gab es noch die Mauer, und wenn ich jetzt auf den Potsdamer Platz gehe, ich versuche mir vorzustellen, wo stand jetzt hier nochmal das Zelt? Aber das war ja im Prinzip da an der Ecke, an der Mauer nur so eine Müll, wie sagt man, eine Steppe, irgendwie ein Matschplatz, wo dann irgendwo, da war nichts. Aber da war ein Zelt und ein Wohnwagen. Aber wie gesagt, wir als Band haben dann in Kreuzberg gewohnt, schräg gegenüber vom SO 36. Haben noch die Dead Kennedys gespielt, so eine der härtesten Punkbands, da flogen die Pflastersteine auch immer so, da war immer Hardcore.
Ja.
War schon Hardcore. Und ich dann als junger Vater war dann absoluter Exot, weil das galt als absolut spießig, mit der einen und derselben Frau zusammen zu sein und auch noch ein Kind zu haben. Boah, was ist das denn?
Kanarienvogel da hinten. Gab es so einen Moment, ab dem du wusstest, Musik ist mein Ding oder wird mein Leben sein? Also gibt es so einen Klickmoment oder irgendwas?
Ja. Ich glaube, das ging schon so los, als ich gemerkt habe, dass ich in der Schule nicht mehr den Drive hatte. Da habe ich gemerkt, ich werde nie ein 9-to-5-Jobber werden und ich werde versuchen, das mit Musik zu machen. Das war so mit 15, 16 war für mich dann klar, egal was kommt, ich werde Musik machen.
Ja.
Und damit werde ich kämpfen dafür, dass ich das immer machen kann. Und das hat sich ja auch nicht geändert. Es ist bis heute immer so, dass man immer
ja, jetzt von Job zu Job. Gibt es ein Elternhaus auch, ne? Wo die, ich weiß jetzt nicht, waren deine Eltern auch Künstler oder?
Nicht wirklich. Ne? Mein Vater war eher ein technischer Mensch. Mhm. Der war bei Ford erst Ingenieur und später Manager. Und meine Mutter war eher meiste Zeit Hausfrau. Vorher war sie auch mit Textilien bei Kaufhof hatte sie zu tun. Es gibt in der Familie schon Künstler. Also der Onkel Rudi, war das der Onkel Rudi? Auf jeden Fall einer meiner Onkel, der war im Milowitsch Theater Schauspieler.
Ja.
Ist dann irgendwann in Ungnade gefallen, weil der irgendwie mit einer Frau gepennt hat, mit der er nicht pennen durfte, keine Ahnung was. Auf jeden Fall gab es da schon auch künstlerische Leute und es gibt auch einen Zweig der Zerletz, die nach Berlin gegangen sind und da gab es dann auch Schauspieler und gibt es Schauspieler und Regisseure und so. Also ich bin jetzt nicht so weit weg vom Stamm.
Aber war das damals noch ein geheimer Wunsch oder hast du das offen kommuniziert?
Nee, mein Vater hatte sich eine Orgel gekauft und meine Schwester, meine große Schwester, die ist 7 Jahre älter, die hat dann darauf gelernt. Und ich habe dann als 7-Jähriger rumprobiert und als ich dann nach 4 Wochen so weit war wie die nach einem Jahr, hat sie dann aufgehört und macht mir das heute noch zum Vorwurf, ja, dass sie wegen mir keine Musik gelernt hat.
Ja.
Ja gut, das ist natürlich mit einem Zwinkern gemeint, weil sie war jetzt auch nicht so... Wollte das nicht unbedingt. Aber das ist auch, ja, wie gesagt.
Aber ich sag mal, so jetzt von 7 bis 15, 16 ist ja auch nochmal eine Spanne. Mhm. Das heißt, als du sagst, 15, 16 hast du für dich entschieden, das wird mein Weg.
Mhm.
Hast du da Unterstützung erfahren? Musstest du
dich durchsetzen? Mein Vater hat mich schon dann auch unterstützt und dann die Orgeln wurden auch immer größer, die er dann hatte. Und einmal hat er dann eine richtige Original Hammond L100 gekauft. Die hat damals, glaube ich, über 6.000 Mark gekostet. Mhm. Also, ein Durchschnittsverdiener hat damals, glaube ich, 800 Mark verdient. Also das ist schon ein gutes halbes Jahresgehalt, das er da in so eine Orgel gesteckt hat. Und das hat er sicherlich nicht nur für sich gemacht, sondern die haben mich auch immer weiterhin unterstützt. Also immer mit Unterricht bezahlen und so weiter. Und auch, wenn ich ein Instrument haben wollte, haben sie mir da auch manchmal geholfen oder zumindest mir einen Job besorgt, sodass ich mir eins kaufen konnte, wie damals 4 Wochen auf dem Bau gearbeitet, um ein schönes Fender-Piano zu kaufen.
Ja. Und dann bist du aber direkt nach der Schule, also 12. Klasse, abgegangen und bist direkt in die Musik rein, oder?
Nee, da bin ich erstmal, damals gab es Roncalli, wurde gerade gegründet mit André Heller. Und da waren ganz viele Kölner da am Arbeiten, weil der hier irgendwie angefangen hatte oder so. Und dann hieß es, ja, wir brauchen noch ein paar Leute, wollt ihr nicht mitkommen? Und dann waren das Kölner und Wiener in der Besetzung. Und dann sind wir dann alle nach München. Und ich bin dann direkt mit. Meine damalige Freundin war Nummerngirl. Ich habe Karten abgerissen. Habe ich noch ein Foto von. Ich da stehe mit so einer Matte in einem Livret.
Hast du das als
bei WhatsApp.
Ja, ne?
Genau,
ja,
das ist aus der Zeit. Da bin ich 18.
Habe ich gesehen jetzt.
Und das Saxophon, da bin ich zugekommen. Nicht, weil ich das spielen konnte, sondern weil der André Heller sah mich da, wie ich da stand und kam. Und ich sagte, der Junge braucht irgendwas. Gib dir mal ein Saxophon. Da hatte ich dann ein Saxophon umhängen. Ja, ich konnte das nicht, hab dann ab und zu mal reingehupt und dann wieder Karten abgerissen. Und dann wieder eher so Free Jazz.
Und da hast du aber auch Musik machen können? Nee, dann?
Das war eine richtig professionelle Band.
Ja.
Und da.
Kapelle eher, ne?
Ja, das die war haben nicht richtig
mit Elektronik,
so,
sondern die haben.
Das war eine richtige Band.
Mit
Instrumenten, Schlagzeug und sowas. Zirkuskapelle, die ja richtig alles können und so. Etwas, was ich nie konnte. So richtig die ganzen Stücke konnten die. Und dann später, als ich dann selber in der Zirkusband war, dann in Berlin, haben wir dann auch teilweise Stücke spielen müssen, aber das haben wir uns dann irgendwie drauf geschafft und auch auf unsere Art interpretiert. Hm. Wobei das auch, ich weiß noch, da gab es sogar einen Bären-Act.
Mhm.
Und als er dann irgendwann mal hörte ich dann so, der Bär, die finden den Bär nicht, der läuft frei rum. Da habe ich gereagiert, kommt von hinten jetzt eine. Also da war dann schon Spannung. Oder wenn dann der Hochseilakt war und er hat sich ein Stück gewünscht, dann habe ich gedacht, boah, wenn ich mich jetzt hier verspiele, dann fällt er da herunter oder so. Schon große Verantwortung. Aber es ist alles gut gegangen. Weder der Bär hat sich von hinten angegriffen, noch ist der Hochseilartist vom Hochseil gefallen.
Und so kam dann aber eins zum anderen, also ein Arrangement nach dem nächsten.
Ja, ich habe dann ab und zu Studiojobs gemacht. Ich habe natürlich meine Band damals gegründet. Am Anfang hieß die Feel mit Stefan Krachten zusammen und noch Michael Pfeffer am Bass. Da waren wir zu dritt, haben ein Trio gemacht, haben sehr viele musikalische Experimente auch gemacht. Ich kann mich noch erinnern, dass wir einmal eine 12-Stunden-Session gemacht haben. Wo dann für mich das war so eine Art Initiation, wo ich dann gemerkt habe, was Musik ist und wie Musik geht. Oder zumindest dachte ich es in dem Moment. Aber es war für mich trotzdem eine Grundlage, zu erfahren, dass ab einem gewissen Punkt du dir selbst nur noch zuschaust. Das heißt, mein Ego wurde immer weiter zurück, dass ich im Endeffekt nur noch ein Medium war, um was durch mich durch, also ich war ein Medium, wo ich was durchlässig machen konnte. Ich konnte, ja, es ist schwer zu beschreiben, aber ich war es nicht, der da gespielt hat, sondern ich habe mir selber zugehört und zugeschaut. Und da habe ich gemerkt, diesen Zustand, den musst du eigentlich immer wieder anstreben, um richtig zum guten Musizieren zu gelangen. Solange du dich in den Vordergrund stellst, wirst du nie so weit kommen. In dem Moment, wo du selbst weniger wichtig wirst, desto besser und durchlässiger wird die Musik. Und die Musik wird dann auch gut. Weil das ist dann, du zapfst dann dich dann am Universum an und nicht in deinem kleinen Geist.
Aber das habe ich ja auch schon erlebt, ne? Also auch wenn du mit Alexandra, also das, wie du es beschreibst, so empfinde ich das, wenn du zum Beispiel, na, wenn ihr es macht, Alexandra spricht und du begleitest sie dann im Stück oder umgekehrt, du spielst was und sie spricht dazu. Kann man das so, also verstehe ich das dann da richtig, dass du da in irgendeinem Space bist oder?
Das versuche ich in so einem Fall natürlich, lässt sich sowas viel eher noch erarbeiten, als wenn man jetzt einen Song mit Marius macht. Aber auch da geht's darum, dass der Song, beziehungsweise der Titel von Marius das Wichtigste ist, nicht du.
Ja.
Und das merkst du dann auch manchmal, weil wenn du mit Marius mit so einer 13-köpfigen Band auf der Bühne stehst und es fühlt sich an wie ein Trio. Da macht keiner irgendwelche Faxen oder irgendwelche Sachen, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind, um die Musik zu fördern. Sondern da ist wirklich das Lied das Wichtigste.
Ja.
Und das Bett für Marius ist wirklich das, was wir da machen. Und wenn dann mal ein Fill-In kommt, dann ist das ganz bewusst gesetzt, ansonsten wird da nur der Song gespielt.
Ja.
Und das ist auch ähnlich. Man stellt sich selbst zurück.
Aber dafür muss man ja schon hochprofessionell sein. Also ich kenne das, ich habe damals mal Trompete gespielt. Wenn man jetzt nicht Töne, Akkorde oder Harmonien kennt, kann man nicht improvisieren. Also klar, man kann reinpusten und gucken, was rauskommt, aber
das ist
gerade im Zusammenspiel muss es ja irgendwo miteinander gehen.
Das ist also das, was meine sagst, Schule ist ja die gewesen, dass ich bei Jackie Liebezeit angerufen habe, damals, als ich diese Band Feel hatte mit Pfeffer und Stefan Krachten in diesem besagten Studio, wo wir diese Experimente mit unendlich lange Musik machen gemacht haben. Und den habe ich angerufen, der stand im Telefonbuch, Jackie Liebezeit, der Trommler von Can, also eine der bekanntesten Bands Deutschlands. Und der kam eine Stunde später, war der im Proberaum. Und da hat dann eine Zeit angefangen, denn später war ich dann bei ihm im Can-Studio, da hat eine Band noch mit anderen Jungs von mir zusammen gemacht. Und da haben wir dann gelernt, wie Can Instant Composing, wie kann man das übersetzen? Momentkomposition. Dass man in dem Moment jetzt nicht improvisiert, sondern eine neue Komposition anfängt. Es gibt einen Unterschied. Also Improvisation im klassischen Sinne ist, du hast ein Thema und dann fängst du an, darüber zu improvisieren. Ja. Das ist es nicht, sondern bei Jackie haben wir gelernt, man fängt zum Beispiel an mit einem Klang und dann macht man den Klang nochmal oder macht einen tiefen Basston dazu und dann kommt eine Trommel. Und so baut sich das dann auf. Und dann wird aus nichts auf einmal entsteht ein Lied. Irgendwann kommt einer an, mal mit einem Akkord und vielleicht entwickelt sich sogar eine Melodie daraus. Aber das ist nichts, was sich auf irgendwas bezieht, was wir vorher geprobt oder besprochen haben, sondern das passiert in dem Moment. wenn sowas passiert, dann ist es unglaublich stark. Wenn man so ein Konzert macht, das hat man ja bei den Can-Konzerten gesehen, entweder waren die unglaublich gut oder total langweilig. Das ist natürlich immer so eine Sache. Mhm. Wenn man das immer macht, kann es auch mal sein, dass, weil man ja ein Spiegel der Situation ist, wenn die Situation halt auch ziemlich betröppelig ist und keiner richtig inspiriert ist, dann kommt dann auch mal manchmal nichts. Mhm. Das ist zwar selten, das ist bei Can eigentlich auch sehr selten passiert, aber es kann auch passieren, dass dann mal nichts kommt. Aber im Endeffekt geht es erstmal darum zu hören.
Ja.
Und nicht zu spielen. Also das Wichtige am Musikmann ist das Hören, nicht das Spielen. Du hörst, was der andere spielt und reagierst darauf. Im übertragenen Sinne natürlich dann auch dann bei auf der Bühne von Westernhagen, da spielt einer einen Akkord und ich höre den. Und was könnte dazu passen?
Passiert auch live sowas dann.
Ja, das ist dann schon, sagen wir mal, bei der Aufnahme passiert. Ja. Weil ich habe ja dann mitgespielt, als wir dann schon mehrere Alben zusammen auch gemacht haben und dann interpretiert. Aber egal, wenn der Gitarrist jetzt den Akkord so macht, dann spiele ich meinen Akkord so. Wenn er den fetter macht, mache ich meinen Akkord so, dass es da irgendwie auch noch hinpasst. Also das ist, glaube ich, das Professionelle, was ich jetzt mal so für mich als professionell bezeichnen würde, dass man eben nicht irgendwas abspult, sondern immer auf die jeweilige Situation eingeht. Oder stell dir vor, der Marius fängt einfach einen Takt später an zu spielen. Wenn du jetzt stur wärst, würdest du dann alles so durchziehen? Nein, du hörst, da ist der Sänger und der bestimmt jetzt, wo es lang geht. Du musst dann einfach ganz smooth umschalten und dann ist das auch so und dann niemand wird das merken. Weil das ist dann organisch. Das erwarte ich von einem guten Musiker.
Und wie ist das, wenn du, auch was du gerade beschrieben hast, ne, dass man dann guckt und man fängt mit irgendwas an. Mhm. Ich kenne das so von Gedanken. Ich habe einen vermeintlich guten Gedanken und der ist so gut, dass ich mir den nicht aufschreibe. Aber zwei Minuten später denke ich, was habe ich eben noch gedacht, dass das so gut ist. Das, kennst du das in der Musik auch, wenn du dann irgendwie mal was spielst, einen Lauf oder wenn du komponierst? Natürlich. Wie merkt man sich das? So, wenn du jetzt sagst, ne, da läuft das eine Spur über die andere oder ein Instrument über das andere, wie kriegt man das danach dann noch gefasst, dass man das war cool gerade. Aber erinnert man sich genau daran? Also hast du da so ein besonderes Gedächtnis für Töne, Harmonien, Klänge oder?
Gedächtnis ist bei mir auch so eine Sache. Na, es ist, wir haben ja die Möglichkeiten mit Aufnahmegeräten, früher mit Kassettenrekorder.
Ja, immer schon, also ihr habt immer schon alles, okay.
Oder halt Computer.
Ja.
Aber das ist auch so, was ich auch immer wieder festgestellt habe, so die richtig guten Ideen, die kriegst du nicht aufgenommen. Dann zum Beispiel haben wir gerade mal einen super Take gespielt und irgendjemand hat vergessen, den roten Knopf zu drücken.
Ja.
Haben wir das aufgenommen? Nee. Oh, dann war das für die Götter.
Ja.
Das ist halt so. Die richtig guten Sachen kriegst du, glaube ich, nicht wirklich.
Aber das kennst du auf jeden Fall auch, dass dann auch schon mal was weg ist, was man nicht greifen oder halten kann.
Damit musst du leben. Das ist, das gehört dazu. Um etwas Gutes zu bringen, muss zehnmal so viel Gutes machen, damit dann der Rest dann immer noch gut ist.
Gibt es Bands oder Musiker, die einen besonderen Einfluss auf deinen Stil haben oder hatten?
Also als ich angefangen habe, Musik zu machen, schon. Da war Jimi Hendrix für mich ganz wichtig. Überhaupt, dieser Film Woodstock, den habe ich vor kurzem nochmal angeschaut, um zu sehen, ob ich das immer noch gut finde, was damals meine Welt verändert hat. Von dem Moment an war ich Hippie. Ich war vielleicht 13 oder 14 oder so. Und ich weiß nicht, ich war in dem Uferpalast, den es ja heute wieder gibt, vorne in der ersten Reihe. Ich habe dann so nach oben gucken müssen, und dann hatten die ja damals angefangen mit Split Screen. Mhm. Das gab es vorher ja nicht, dass auf einmal drei Bilder gleichzeitig hattest und kriege ich jetzt noch einen Gänsehaut, wenn ich dann Can't Heat oder Crosby, Stills & Nash höre. Das ist für mich doch sehr, sehr prägend gewesen, diese Art von Musik und diese Art von Bewusstsein, miteinander zusammen zu leben. Und ich meine, das war ja unglaublich, wie viele Leute waren da? 400.000 und es gab nicht einen Übergriff so in dem Sinne. Die haben das ja viel später nochmal probiert und direkt gab es Vergewaltigung, was weiß ich nicht alles. Aber da war so gut wie keine Kriminalität und es ist niemand wirklich zu Schaden gekommen dabei. Da war dieser Love and Peace-Gedanke und Make Love Not War sehr stark. Und das war ja gerade auch die Zeit mit dem Vietnamkrieg, dieser illegale Krieg, den Amerika aufgrund eines Fake News veranstaltet hatte, war ja da gerade gang und gäbe. Jimi Hendrix, die Version.
Hattest du damals da schon Bewusstsein für oder jetzt nachträglich, also mit deiner Lebenserfahrung, einem, weil du sagst, 13, du bist Mitte der 50er geboren, ne? Das heißt also, hast du damals schon mitgekriegt oder so ein gefühlt wirklich auch, was da
ich
war?
Ich wusste nicht genau, was es ist. Ich merkte nur, dass ich war ein absoluter Kriegsgegner. Jegliche Art von Krieg war für mich. Und viel später habe ich dann erfahren, dass dieser Krieg auch sogar noch aus erfundenen Gründen stattgefunden hat und auch viel, viel länger stattgefunden hat, als ich im Kopf hatte. Der war ja fast 20 Jahre lang in Vietnam. Wie viele Menschen da unschuldig zu Tode gekommen sind aufgrund von irgendwelchen, keine Ahnung.
Aber das, die Frage war eher so, hast du den Spirit von Woodstock damals schon so spüren können?
Das war das Ding. Ich konnte diesen friedlichen, und dann ist man ja auch getrampt. Da konntest du jahrelang trampen. Also viele Jahre danach noch war das sicher zu trampen, weil du, ich hatte das Bewusstsein, mir passiert nichts und es ist auch nichts passiert. Man hat nie was gehört. Erst viel später merkt man, oh, jetzt werden dann Leute vergewaltigt oder werden verschleppt oder was auch immer, werden beraubt. Damals ging das. Da war das Bewusstsein ein anderes. Und das war eine schöne Zeit, die ich jetzt auch nochmal das Gucken von dem Woodstock-Film nochmal, die jetzt nochmal in mir hochgekommen ist. Und dann der Vergleich mit heute, dann, wow, schon, das ist eine andere Zeit. Aber ich finde auch nicht alle Musik noch gut, die da drauf war. Also manche Sachen waren dann auch ein bisschen, merkt man dann schon dated. Die heute jetzt, ich merke zwar, dass ich da immer noch Gefühle für habe, aber heute inspiriert, heute inspirieren mich andere Sachen.
Ja.
Damals war das für mich die neue Welt und alles, was da war, war super.
Und gibt das bestimmte Themen oder Emotionen, die du in deiner Musik bevorzugt ausdrückst oder erforschen willst auch vielleicht sogar?
Nee, das gibt es nicht.
Sehr abhängig von deiner eigenen Emotion auch? Oder kannst du das auch voneinander trennen?
Sagen wir mal so, ich bin ja ein Auftragskünstler.
Ja.
Ich bekomme einen Auftrag und dann schaue ich, was passt in den Auftrag rein. Da bin ich auch wieder nicht wichtig. Ich möchte und will oder soll mich auch gar nicht da selbst entwickeln oder selbst darstellen, sondern ich will mit meiner Vision von dem Film den Film weiterbringen, beziehungsweise mit der Vision, die ich mit dem Regisseur vorher erarbeitet habe. Das ist jetzt nie so, dass ich sage, auch ich habe jetzt da ein Gefühl, das möchte ich gerne transportieren, sondern nein, der Film möchte ein Gefühl transportieren. Auch da ist es wieder wichtig, dich selbst zurückzunehmen und dich als Medium zu betrachten, um das Ding ans Laufen zu kriegen oder um, ich sage immer, Musik kann man nicht machen, genauso wenig wie man Liebe machen kann. Du kannst aber einen Raum bereiten, der wo Musik entstehen kann. Das versuche ich halt immer wieder. Ich habe jetzt die Info, die Musik soll so und so sein. Und dann, wie schaffe ich es, dass Musik entstehen kann? Weil ich bin ja nicht derjenige, der es machen kann, sondern ich kann höchstens schauen, dass ich mich öffne, dass die Situation so ist, dass Musik passieren kann. Also die Türen aufmachen, alle Türe auf und schauen, dass ich die so kanalisiert bekomme, dass die eben zu dieser Stelle an diesem Film passen.
Aber ist ja auch interessant. Na, dann gibt es einen großen Unterschied, ob du halt einen Auftrag bekommst für eine Arbeit, wo du sagst, da mach mir die Musik zu dem Film und zu dem Helmut Zerlett, der Bandleader ist, der sich nicht gut oder nicht gerne unterordnet, sondern der seine Vision hat, der seine Vorstellungen hat, wie jetzt Musik gemacht wird. Musik kann man nicht machen, hast du gerade gesagt. Also,
ja, aber auch da ist es so, dass ich ja, wenn ich mit der Band arbeite, bekomme ich ja auch den Auftrag. Ob es jetzt von Harald Schmidt ist oder vom Grimme-Preis.
Okay, also dann geht das um das Format, da dem Format zu dienen, oder?
Genau.
Okay.
Es ist nie, dass ich nicht mich unterordnen werde, sondern ich ordne mich immer unter. Und zwar immer der Musik.
Ja.
Beziehungsweise dem Auftrag für die Musik. Also ich bekomme einen Auftrag und dann lasse ich die Musik entstehen. Aber ich bin jetzt nicht einer, der sagt, nee, ich will das jetzt so und so machen, sondern ich höre mir an, was gewünscht ist und versuche das mit meinen Mitteln möglich zu machen.
Ja.
Und das geht nur durch Unterordnen.
Da bist du aber dann impulsgebend in dem
Umsetzen. Da bin ich impulsgebend. Genauso bin ich auch beim Komponieren für Filmmusik impulsgebend. Ich kriege natürlich auch Impulse, sehr wichtige Impulse von Regie, Produktion, Redaktion. Am meisten natürlich von der Regie, aber ich bin dann derjenige, der das umsetzt, der dann diese Idee die da oder diesen Keim, der da entsteht, pflegt, damit daraus auch eine Pflanze wird. Besorge dann die Musiker oder engagiere die dazugehören oder ein Orchester. Und manchmal bin ich dann da mit über 100 Leuten am Arbeiten. Die muss ich ja führen. Ich muss
sagen, wo du die Fäden in der Hand hältst.
Trotzdem dann bin ich ja untergeordnet dem Allgemeinen, dem übergeordneten Projekt, sprich dem Film. Wobei der Regisseur im besten Fall ja auch nicht sich selbst verwirklichen will, sondern die Idee des Films.
Ja.
Der hat ja auch, da kommt ein Autor mit einer Idee von einem Film und dann erteilt die vielleicht oder arbeitet auch dran mit an dieser Idee und dann wird diese Idee umgesetzt. Der ordnet sich auch unter, so wie ich mich ihm unterordne, um der ganzen, dem großen Ganzen zu dienen.
Auf jeden Fall eine ganz schöne Palette, ne, was du so alles gemacht und erlebt hast und auch von der Vielseitigkeit her, von wahrscheinlich still für dich im Studio sitzen und verschiedene Sachen ausprobieren und abstimmen aufeinander bis hin zu mit 100 Leuten da stehen, vor 60.000 Leuten stehen. Ist ja ein ziemliches Spektrum, über das wir hier reden.
Ja, klar.
Und das ist ja schon auch was, was sonst in mehrere Leben passen würde, vielleicht von den Erfahrungen, die du gemacht hast.
Kann man sagen, ja.
Wie hältst du dich musikalisch kreativ, frisch und motiviert? Also hörst du viel Musik oder hörst du eher alte Musik, um dich zu inspirieren? Ist das sehr offen? Brauchst du eher die Stille und Musik kommt durch dich?
Also ich höre schon gerne Musik, aber da muss ich mich wirklich zu konzentrieren. Also ich muss mich dann wirklich hinsetzen und es muss ruhig sein. Und ich zum Beispiel Musik in der Ambience, also im Auto oder im Auto ist ja noch okay, aber jetzt zum Beispiel draußen im Fahrstuhl oder im Supermarkt oder im Restaurant ist Musik für mich unerträglich, weil meistens ist die Musik nicht gut, die dann so öffentlich gemacht wird, die ist dann verwässert, weil es entweder ein Produkt ist, was nachempfundener Musik ist, oder es sind Songs, die wohl jedem gefallen und zwangsläufig dann jetzt nicht so herausstechen. Aber ich bin als Komponist beziehungsweise als Musiker gezwungen, immer zuzuhören. Ich hatte zum Beispiel mal eine Yoga-Lehrerin, die hatte immer so eine CD mit auf ihrem Ghetto-Blaster. Und als ich dann irgendwann zum dritten Mal nachgefragt hat, was haben sie mir gerade gesagt? Entschuldigung, aber ich muss Sie doch bitten, oder könnten Sie vielleicht die Musik ausmachen, weil ich kann mich nicht auf Ihre Stimme konzentrieren, wenn die ganze Zeit da Musik läuft, weil dann analysiere ich die ganze Zeit, was da dieser asiatische Chor da fabriziert, welche Harmonien da sind, welche Silben die da singen. Ich kann das nicht. Mhm. Ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren, entweder Musik oder Yoga, aber beides zusammen, das geht. Da war sie ganz erstaunt. Ach, die anderen finden das aber immer ganz toll, weil da werden die ganz ruhig von. Mhm. Ja, das ist bei mir nicht machbar. Musik beruhigt mich auch, ja, aber dann lasse ich mich nur auf die Musik ein, dann kann ich da nebenher jetzt nicht noch Yoga lernen zum Beispiel. Das geht nicht, das ist genauso auch wie im Restaurant. Da freue ich mich, wenn ich dann mich auf das tolle Essen einlassen kann. Und wenn da im Hintergrund noch irgendwas plärrt und ich dann analysiere oder abgelenkt werde, und oft ist die Musik, wie gesagt, ja auch nicht so toll, dann bin ich gezwungen, nicht so gute Musik zu hören, obwohl ich hier ein ganz tolles Essen habe.
Beeinflusst dann auch, ja.
Es ist, ja, aber Musik inspiriert mich in dem Fall, wenn ich, aber auch so, wenn ich durch die Gegend laufe und höre irgendwelche Geräusche, da bin ich auch inspiriert. Manchmal inspiriert mich Autoreifen quietschen oder das Gehämmere von einem Presslufthammer oder der Wind, die Bienen, so. Aber auch, ich höre sehr gerne Filmmusik, auch klassische Musik höre ich gern. Und ich spiele auch gerne. Mhm. Also ich spiele als Hobby gerne Chopin und Debussy und vor allen Dingen auch Bach. Also das inspiriert mich auch sehr.
Hast du ein absolutes Gehör?
Nö. Nee. Könnte jetzt nicht sagen, welcher Ton wo ist.
Das nicht, okay.
Nö.
Und wie ist das als Künstler? Da wirst du es ja vielleicht auch mal kennen, dass du eine Auftragsarbeit hast und eine kreative Blockade hast. Wie gehst du damit um? Also hast du für dich dann eher Pause machen? Also hast du für dich ein Vorgehen oder was, wie du damit umgehst, trotzdem produktiv sein zu können?
Ja, wenn du merkst, es geht nicht, dann nützt es nichts, mit der Brechstange zu arbeiten. Das ist ein vor allen Dingen, du musst dir bewusst sein, weil ich mache das jetzt schon so lange und das passiert immer wieder. Mhm. Egal, in jeder Situation, egal wo du dran bist, immer wieder kommen Momente, auch recht häufig, es ist nicht selten, dass man einfach nicht weiter weiß. Mhm. Beste ist dann, wenn du dann zum Beispiel, ich mach dann vielleicht, gehe ich mal laufen oder koche einen Blumenkohl oder guck mir kurz einen Film an und einen Ausschnitt aus einem Film oder so, dass ich mal auf ein anderes Ding komme, auf ein anderes Bewusstsein.
Also du zwingst dich dann nicht dran sitzen zu bleiben, sondern du machst bewusst einen Cut und sagst, jetzt muss ich einfach mal raus.
Und das reicht manchmal sogar, wenn das eine Viertel oder eine halbe Stunde ist.
Ja.
Und du kommst dann wieder zurück und dann, du musst manchmal noch nicht mal den Raum verlassen. Es kommt immer auf die Situation an, aber das ist ein Zustand, gerade wenn man Komponist ist, gehört mit dazu. Mhm. Die Angst, nicht mehr weiter zu wissen, und die wird man auch nie verlieren. Die ist genauso wie die Bühnenangst, dass du vor dem Auftritt nicht weißt, oh Gott, ich weiß es nicht, ob ich das schaffe. Das gehört dazu.
Spielt man bei so einem Konzert nach Noten?
Ja, ich nicht.
Ja.
Es gibt.
Also wenn du jetzt bei Westernhagen gespielt hast, meine
ich. Ja, ich hatte mir so ein paar Notizen gemacht.
Ja,
so
die Songbooks oder irgendwie sowas.
Nein, da würde ich ja verrückt werden. Da müsste es ja ein bisschen noch blättern. Nee, aber auch so, wenn ich Werke von Bach oder so spiele, dann übe ich die so lange, bis ich die auswendig kann, weil sonst hängst ja viel zu sehr da dran.
Das ist für mich dann ja noch was, wo du sagst, da gibt's ein festes Stück, gibt's ja klar, weil die anderen Stücke sind auch komponiert und arrangiert, aber das heißt also, die Musiker auf einer Bühne, Das hat man geübt und ist das dann auch so drin oder kann das wirklich sein? Man hört das ja immer wieder, dass die sagen, das war heute ein besonders gutes Konzert, auch als Band.
Ja, natürlich. Dass man das wahrscheinlich
so empfindet
und obwohl wir quasi das alles so perfekt drauf haben, ist es jedes Mal anders.
Ja.
Es ist bei Westernhang, musst du dir vorstellen, das ist ja nicht so, da kommt man dann in den Proberaum und fängt an, das Stück zu üben. Hm. Bei der ersten Probe kommen die alle an, der eine aus London, der andere aus USA, der andere aus Köln. Und dann wird dann angezählt, 1, 2, 3, 4 und dann wird das Stück perfekt von allen gespielt, weil alle sich zu Hause vorbereitet haben, wie das Stück geht. Das Stück musst du nicht mehr lernen.
Okay.
Du musst jetzt nur noch lernen, wenn Marius Sonderwünsche hat oder mal schneller oder irgendwelche Arrangementwünsche beachten. Weil die sind alle so Profi, dass da ein Üben wäre ja peinlich, wenn man das erst noch üben müsste.
Ja, gut, ich komme ja nicht aus dem Bereich, deshalb ist das für mich auch
zu
hören.
Nee, aber und dann passieren natürlich so Sachen, wenn du ein Stück immer wieder und immer wieder spielst, dass sich das dann irgendwann noch mal ändert.
Mhm.
Ist ja klar.
Ja.
Das ist aber auch das Schöne, sonst könnte man ja auch einfach eine CD ablaufen lassen.
Ja. Und dann baut man das ein. Also wenn das jetzt, ein Lied von vor 20 Jahren, wenn das neu arrangiert werden würde, kann es sein, dass man das natürlich den Texten alles hört, aber dass es schon ganz anders klingt. Also die Melodie wird die ähnliche bleiben, aber...
Wenn man ein neues Arrangement macht, auch. Ja, aber ich rede jetzt noch gar nicht mehr von einem anderen Arrangement, ich rede nur von einer anderen Interpretation, wo mal, heute ist man mal so drauf oder mal so, also das ist dann kaum merklich. Das klingt wie das andere, nur mal klingt es für einen schöner und für ein anderes Mal... Heute war es nicht so schön.
Aber das ist dann abgesprochen, wenn man sagt, wir machen es heute ein bisschen schneller oder
irgendwas?
Sich das?
Das passiert ganz selten, dass man sagt, heute machen wir es mal ein bisschen schneller.
Ja.
Nee, das wäre dann, wenn schon eine grundsätzliche Sache, dann sagt man, das Stück ist grundsätzlich zu langsam, dann machen wir das jetzt schneller. Dann wird das vorher eingeübt und dann wird das so gemacht. Aber das ist jetzt keine Sache, die man dann spontan entscheidet. Das wäre katastrophal.
Ja. Gab es so einen Wendepunkt in deiner Karriere? Also gab es da irgendwie noch ein Turning Point, der alles verändert hat so für dich? Oder ist das, also wahrscheinlich also gab es immer mal bessere, schlechte Phasen, aber...
Nee, ich habe das nie so als Turning Point, vielleicht der Turning Point war mit 13, als ich meine erste Band hatte, wo ich dann gemerkt habe, oh, das macht mir Spaß, das will ich eigentlich immer machen. Und dann mit 15, wo ich dann sagte, ich will eigentlich gar nichts anderes mehr machen. Mein Vater sagt ja immer, ach, du kannst doch erstmal Medizin studieren und dann kannst du deine Musik ja immer noch. Aber er hat das nicht verstanden, dass man eben sowas nicht machen kann. Entweder macht man Musik oder man macht es nicht.
Ja.
Ich kann jetzt nicht Medizin studieren und dann gleichzeitig noch, das geht nicht. Entweder machst du das mit vollem Herzen, mit all deiner Zeit, mit all deiner Liebe, mit all deiner Kraft machst du Musik oder halt nicht. Und du kannst ja Musik als Hobby ist ja auch okay. Das spricht ja nichts dagegen. Aber das war nie mein Ziel.
Mhm.
mein Musik als Hobby ist ja ist nicht meine Welt.
Ja.
Ich spiele als Hobby spiele ich jetzt Bach. Das ist ein Hobby von mir, alte Kompositionen für mich. Aber das ist dann auch so ein bisschen Brain Jogging und auch für die Finger ist es gut. So, aber das und es inspiriert mich natürlich auch immer wieder. Aber das ist jetzt nicht das, was ich hauptsächlich machen will, wo ich auch gut drin bin. Sonst wäre ich ein klassischer Komponist geworden. Oder klassischer Interpret, so, ja. Nicht klassischer Komponist. Ich wäre dann, hätte dann damals bei der Frau vom Musikkonservatorium dann gesagt, okay, dann möchte ich gerne interpretieren, dann hätte ich die Techniken alle gelernt und würde dann, aber da ist der Boden natürlich auch sehr, sehr dünn. Ne?
Ja.
Nach lang kommt da wenig.
Und ist live für dich das Ding auch als Musiker? Also ist diese Resonanz mit dem Publikum zu interagieren, ist das was auch für dich einen Unterschied macht, selbst wenn du nicht Leadsänger bist, aber ne, Bandleader oder Teil von einem Ensemble bist?
Ja, ich spiele ja auch heute immer noch auch so Jam-Sessions, so genannt, aber das sind keine Jam-Sessions, sondern es ist auch Instant-Composing. Mhm. Zum Beispiel im Instant Music Club hier, alle paar Monate spiele ich da in Köln, im Renania. Aber auch da bin ich kein Bandleader, sondern einfach nur ein Mitglied, der da mitfühlt und mithört und das Live-Spielen ist nach wie vor für mich sehr, sehr wichtig. Das sind ja im Grunde meine Roots. Das ist meine Schule, live zu spielen. Da habe ich gelernt, mit anderen zu kommunizieren über Musik. Und wenn ich das gar nicht mehr machen dürfte, da würde mir sehr, sehr viel fehlen. Das ist eigentlich die Hauptinspirationsquelle für mich.
Und ist es dann auch so, du hast vorhin gesagt, klar, ne, wenn du jetzt dich einem Konzept oder einem Künstler, ne, du sagst, du bist dafür für ein Konzert oder für eine Tournee gebucht, dann fügt man sich da ein oder ordnet sich da ein und unter. Wie ist das mit dem Publikum? Also was macht das Publikum aus für das eigene, also wenn du jetzt Entscheider bist in der Musik oder Mitbestimmer, wenn man das so sagen kann. Ne, es ist ja auch ein lebendiger Kosmos oder ein lebendiger Organismus wahrscheinlich miteinander. Wie viel Einfluss hat das Publikum auf...
Wenn ich live spiele, hat das Publikum großen Einfluss, natürlich. Man merkt ja auch immer, wenn man das und das spielt, wie die Reaktion kommt, auch wenn du gar nicht hinguckst.
Also verändert das dein Spiel auch
natürlich,
so?
Natürlich, ja klar.
Und geben und nehmen dann
natürlich,
auch.
Natürlich, und wenn das Publikum gut drauf ist, wird die Musik auch besser und dann kommt das Publikum noch besser drauf und du kommst noch... Schaukelt sich hoch. Und wenn das Publikum dich ablehnt, merkst du das auch und wirst du auch immer... schieße ich immer weiter zurück und so. Das ist zum Glück total nicht so oft passiert, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und das macht das Live-Spielen ja auch so gut und so wichtig.
Und ist es dann beim Live-Spielen schön, mit wechselnden Künstlern zusammenzutreffen oder ist das für dich schön mit Wiederkehren?
Ist beides schön. Ich liebe es, in einer festen Band zu spielen, weil man genau weiß, worauf man sich einlässt, aber es ist auch schön, wenn man immer wieder mit einer anderen Band. In meinem Fall ist ja so, diese Helmut Zerlett und Band, die quasi ja durch Harald Schmidt ins Leben gerufen wurde, besteht ja aus ganz vielen Musikern, weil ich ja für jeden Posten mehrere Ersatzleute brauchte, falls mal jemand krank wird oder einen anderen Job hat oder in Urlaub ist oder so, sodass ich für jedes Instrument 3-4 Leute habe. Und wenn ich jetzt eine Band zusammenstellen soll, wie zum Beispiel jetzt für den Grimme-Preis, gucke ich genau, was brauche ich da? Brauche ich da einen Sänger? Brauche ich da noch einen zweiten Keyboarder? Brauche ich da Bläser? Und dann mache ich in meinem inneren Auge, stelle ich mir die Band vor und dann rufe die die Leute an, die mir als erstes einfallen. Wenn die nicht können, dann direkt die zweite, dritte, vierte Besetzung und stelle mir dann die Band so für dieses jeweilige Projekt zusammen. Ich werde auch die Grimme-Preis-Band dieses Mal anders machen als letztes Jahr, weil es auch wieder andere Sachen zu tun gibt.
Ja. Schön. Gibt's ein Projekt oder einen Song, auf den du besonders stolz bist?
Ja, Mazimba Bele.
Was ist das?
Das ist dieser Ethno-Dancer. Das war nach so einer Zeit, wo ich dachte, mit der Band, das ist alles nicht mehr so mein Ding, dass ich mich dann mal alleine zurückgezogen habe. Dank eines befreundeten Toningenieurs, Bobby Hartmann, der mir da den Schlüssel zu seinem Studio gelassen hat, durfte ich da rein, wann immer ich wollte. Und dann habe ich dieses Ding aufgenommen, diesen Synthesizer mit einem kleinen Rhythmusgerät. Und dann kam Ribob Kwakuba, der damals auch bei Can war, der hat bei mir gewohnt. Und dann hat er darüber gesungen und getrommelt, also Conga gespielt. Ribob ist kein Unbekannter, der hat bei Bob Marley gespielt und der hat bei Sympathy for the Devil von den Stones, die berühmten Congas gespielt. Also, und, aber das ist so ein lieber Kerl. Und der hat dann direkt darauf gesungen. Und dann hat er diesen Text mit Mazimba Belly und Maya Belly. Das sind zwei Kinder, Mazimba und Maya, Kinder von Mataya Clifford, ein Reggae-Sänger. Mhm. Und dann hat er immer die Hand auf den Belly von Mazimba und auch von Maya. Und das hat er dann so Maya Belly, Mazimba Belly. Da habe ich gesagt, lass uns das doch mal wiederholen. Maya Belly, Mazimba Belly. Und daraus wurde dann quasi der Hook von diesem Lied. Und das hat sich dann auch entgegen aller Prognosen der etablierten Plattenfirmen, dann hatten wir eine kleine Plattenfirma gefunden, Rough Trade, damals waren die recht klein, und die haben uns dann rausgebracht. Und dann haben wir ganz schnell 100.000 Vinyls verkauft. Das war damals
ein Single dann, oder?
Ja, ja. Hm? Also das war nach Blue Order Blue Monday von New Order. Eine der meistverkauften Maxi-Singles ever.
Ja, Wahnsinn.
Mhm. Und das läuft heute noch in manchen
Distrikten. Also bei Spotify in allem zu finden auch.
Ja, ja.
Ja, schön. Muss mir nachher mal sagen, wie man das schreibt. Dann packen wir es rein für die, die es gerne sehen und hören wollen.
Mal. Oh ja, bitte.
Ja. Jetzt würde ich gern, hast du noch einen Moment, Kraft und Lust und Zeit? Mhm. Würde ich gerne mal auf dein Profil kommen. Ne? Gerne. Ich hatte ja gesagt, ich habe ein bisschen was vorbereitet für dich.
Yes.
Und
da bin ich
ja
gespannt.
Deshalb finde ich ganz schön, dass wir jetzt schon vorab gesprochen haben, dass ich das also nicht so ganz kalt reinhuste in den Raum, sondern dass wir jetzt dich alle schon ein bisschen kennengelernt haben. Also, du bist eine Person voller Dynamik und Energie, die mit Initiative und Durchsetzungsvermögen ihren Weg geht. Deine kreative Energie und Leidenschaft kennzeichnen dich als Pionier in deinem Feld. Deine Fähigkeit, tiefe emotionale Erfahrungen durch deine Kunst zu verarbeiten und zu teilen, wird durch deine intuitive Seite und dein außergewöhnliches Ausdrucksvermögen verstärkt. Passt das soweit für dich?
Ich denke, ja.
Dein Kommunikationstalent und deine Durchsetzungsfähigkeit ermöglichen es dir, innovative Ideen effektiv zu vermitteln und eine persönliche Verbindung zu deinem Publikum und deinen Kunden, Kundinnen herzustellen. Dein diplomatisches Geschick und dein feines Händchen im Beziehungsaufbau befähigen dich zur erfolgreichen Zusammenarbeit mit anderen, während deine Neugier und Vielseitigkeit dich immer wieder auf neue Pfade in deiner musikalischen Laufbahn geführt haben und es heute noch tun.
Diplomatie ist sehr wichtig, gerade wenn, wenn ich jetzt in so einer Filmproduktion bin, wo dann verschiedene Parteien, die alle sehr wichtig sind, ihre eigene Vorstellung von der Filmmusik zu äußern. Und ich bin dann quasi der Mediator, der quasi den Regisseur und den Produzenten und die Redaktion miteinander verbinden soll. Das heißt, der eine sagt, ich hätte die Musik gerne gelb, ne, ich will sie lieber rot, und der andere will sie blau. Ich bin derjenige, der jedem das Gefühl gibt, dass die Musik in seiner Farbe dargestellt wird, ohne jetzt meine Position dazu zu verlieren. Und das ist ein ganz schön diplomatische Arbeit.
So ein Fingerspitzengefühl.
Das muss man haben.
Ja. Jetzt hätte ich noch dein Ideal. Deine ideale Arbeitssituation ist eine, in der du deine kreativen Visionen ohne Einschränkungen verwirklichen und dein Publikum direkt erreichen kannst. Ein Umfeld, das die Zusammenarbeit und den Austausch mit Gleichgesinnten genauso schätzt wie Innovation, dir die Freiheit zum Reflektieren und Experimentieren lässt, um deine musikalischen Grenzen erweitern zu können, passt perfekt zu dir. Projekte, die es dir ermöglichen, tiefgründige emotionale Themen intuitiv zu erkunden und deine Botschaften auf herzberührende Weise zu übermitteln, bringen dir große Zufriedenheit, Erfüllung und Erfolg.
Grundsätzlich ja, aber wie ich schon eben sagte, ich bin erst dann gut, wenn ich mich unterordnen darf. Mhm. Wenn ich jetzt alle Freiheiten habe, alles zu machen, was ich will, dann fällt mir nichts ein.
Okay.
Also ich bin ja auch schon seit ich Musik mache an einem Soloalbum dran. Das wird wahrscheinlich nie fertig werden. Ich habe ein Sammelsurium von ganz vielen tollen Stücken. Aber dadurch, dass ich keinen Rahmen habe oder keinen Auftrag, jetzt irgendwas zu erfüllen, ist das so ein dauerndes Work in Progress.
Wie definierst du Erfolg in deinem Leben? Also würdest du sagen, du bist erfolgreich? Ein erfolgreicher Musiker, ein erfolgreicher Mensch?
Das haben wir so, ich habe schon ganz schön viel musikalisch machen dürfen. Ich habe sehr viel erleben dürfen und auch familiär sehr viel erleben dürfen. Also das weiß jetzt nicht, wie ob das jetzt ein Erfolg ist oder einfach nur ein Glücksgefühl.
Ist ja die Definition oder ein Empfinden auch, ja. Kannst du ja selber bestimmen.
Wenn man das so definiert, dann bin ich erfolgreich, ja. Auf jeden Fall. Weil dann habe ich schon so viele Sachen machen dürfen, von denen ich immer geträumt habe und erleben dürfen, familiär wie auch beruflich, dass ich dann doch ein sehr ausgefülltes Leben schon habe.
Schön. Wo würdest du sagen, stehst du gerade so in deinem Leben?
Am Anfang.
Ehrlich? Mhm. Immer am Anfang?
Immer.
Oder?
Immer. Als Musiker bist du immer am Anfang.
Ja, aber schön.
Weil jeden Tag tut sich wieder eine Tür auf und dahinter kommt ein Raum mit wieder 9000 Türen, die du erstmal öffnen musst und gucken. Das ist auch das, was mich immer so fasziniert. Jeder Film ist für mich eine neue Herausforderung. Ich kann nie sagen, jetzt habe ich mal einen Film ganz gut hingekriegt, jetzt weiß ich, wie es geht. Nee, jeder Film ist wieder bei Null. Du musst wieder von vorne anfangen und alles, was du bisher gemacht hast, in Zweifel stellen. Natürlich hast du gewisse Routinen, aber die helfen dir nicht weiter.
Aber ist schön, weil das so spontan, ne? Das war so direkt, zack, am Anfang.
Cool. Ja, klar. Oder das kannst du nur so sehen.
Ja. Hast du irgendwas?
Sobald ich sage, ich bin mittendrin oder am Ende, dann ist vorbei.
Ja. Hast du irgendwas als große Herausforderung empfunden in deinem Leben oder auf deinem Weg?
Ja, Vater zu sein ist schon eine große Herausforderung. Jetzt als stolzer Vater von 4 Mädels weiß ich, dass das eben nicht leicht ist. Das nie leicht sein werden wird, egal wie groß sie sind.
Punkt.
Punkt.
Okay. Hat sich dein musikalischer Stil sehr bewusst entwickelt in der Laufe der Zeit?
Immer fließend und nie. Zumal immer, wenn ich habe überhaupt keinen Stil, weil wenn immer wie mich jemand fragt, was findest du denn am besten, besser? Findest du besser Jazz oder besser Rock oder besser Hip-Hop? Ich kann auf diese Frage immer nur antworten, Musik, die mit Herz gemacht ist, die mich anspricht, die finde ich gut. Egal, ob das jetzt Schlager, Volksmusik oder chinesische Musik ist, in dem Moment, wo sie mich erwischt hat, dann ist sie toll. Und da gibt's keine Stilistik, die das irgendwie fest. Das wäre ja auch furchtbar, wenn man nur auf einen Stil festgelegt ist. Wenn ich mir vorstelle, ich könnte jetzt nur Hip-Hop gut finden. Was würde ich da vermissen an 99% der anderen Musik? Das wäre ja so, als würde ich jetzt sagen, ich mag nur Zucker.
Ja.
Alles andere interessiert mich nicht.
Ja. Wie siehst du so die Rolle der Musik in der Gesellschaft heute und künftig?
Musik ist etwas, was so alt ist wie die Menschheit und auch so, vermute ich mal, so lange da sein wird, wie die Menschheit existiert. Und Musik ist immer begleitend und Musik kann auch Religion sein, Musik kann Hilfe sein, kann aber auch eine Zuflucht sein. Und Musik ist ein sehr wichtiger Aspekt für die Menschheit, finde ich.
Kultur generell?
Kultur generell, ja.
Na, das war ja jetzt ja auch im Zuge von Corona, war das ja, glaube ich, sehr, sehr stark. Ne? Also wie schwer das beeinträchtigt war, das ganze Feld der Kulturschaffenden. Aber Musik an sich auch.
Trauerspiel, ja.
Ja.
Wie gering das geschätzt wird.
Ja.
Als nicht systemrelevant.
Genau.
Ganze
ja, die Diskussion überhaupt. Also da überhaupt einen Unterschied zu machen, was ist systemrelevant, was nicht ist. Aber das würde jetzt ein anderes...
Da können wir noch einen ganzen Tag drüber reden.
Ich würde sagen, dass das würde ein ganz anderes Thema aufmachen. Aber siehst du es also als wichtig an, Kindern wenigstens den Zugang zu Musik zu ermöglichen, sie früh damit in Verbindung zu bringen, damit sie die Gelegenheit haben? Das muss ja nicht jeder voll drauf abgehen.
Nein, ich sehe das so, zum Beispiel Rebop, der ist in Afrika groß geworden. Und da ist es so, dass Musik ist jetzt nichts Besonderes. Das macht jeder.
Ja.
Das gehört einfach dazu. Das ist wie Abwaschen, das ist wie... Kartenspielen, das ist wie Essen, das ist einfach Teil des Lebens. Wenn du das jetzt extra so aufbaust, jetzt machen wir Musik, dann wird's schwierig, weil dann wird's was Besonderes und dann kriegt man Angst und dann muss man was leisten oder irgendwas. Nein, Musik sollte nebenbei so sein, einfach selbstverständlich sein.
Und wie siehst du dann Musik als Industrie? Ist das was zusammenpasst? Also es ist ja eine Industrie, keine Frage. Aber ist das der richtige Begriff dafür?
Ja, es hört sich ein bisschen fies an, aber es ist klar, die Musikindustrie ist die mich am Leben hält.
Ja.
Die dafür sorgt, dass ein Musiker auch ein Brot kaufen kann. Ohne die Industrie wäre der Musiker arbeitslos. Hm. Das heißt, Industrie ist ja auch ein Auftraggeber für die Musiker, genauso aber auch ein Dienstleister für die, die Musik konsumieren wollen.
Was hat sich da die letzten Jahre, also ohne dass wir jetzt die Geschichte der Musik mit Tonträgern und
ja, das verändert sich
und alles, hat sich viel verändert. Ja, ja. Ich weiß auch noch, in der Wertschätzung und in der Bezahlung wahrscheinlich dadurch, dass sehr viel mehr digitaler möglich ist heute, was ja dann auch vielleicht den Rahmen ein bisschen enger schnürt dafür.
Als ich Musik gut kennengelernt habe, gab es noch Schallplatten.
Ja.
Da hat man dann einen ganzen Monat gespart, um sich eine LP zu kaufen, die dann 20 Mark kostete oder so. Und dann waren dann 8 Stücke drauf oder manchmal auch nur 3 oder 4, je nachdem. Bei Pink Floyd war dann oder Miles Davis war eine Seite ein Stück. Und man hat das sehr wertgeschätzt. Wenn man jetzt auf dem Schulhof eine 1 Million Stücke auf dem Stick einfach tauscht, das ist anderer, ja, da hat jedes einzelne Stück natürlich nicht so diesen Wert wie diese Platte, die du hast mit dem tollen Artwork, wo du jedes einzelne Lied
so ein Booklet oder so.
Ja,
ein,
genau. Ja,
also das erinnere ich auch noch, ja.
Es ist anders geworden. Ich will dadurch nicht sagen, dass die Musik nicht weniger wertgeschätzt wird, aber es ist anders.
Ja.
Und das wird auch sich immer ändern. Also,
hast du für dich selbst und für deine Musik noch bestimmte Ziele oder Träume für die nächsten Jahre, was du noch erreichen willst?
Gibt's ja, ich will einfach so weitermachen.
Das schon. Also es gibt jetzt aber nicht das eine Projekt noch oder dein Album, was du fertigstellen willst.
Natürlich will ich das fertigstellen irgendwann mal. Nein, ich wünsche mir, dass es einfach weiterhin so kreative Menschen gibt, die auch weiter Filme wollen. Mhm. Und auch machen und die auch weiterhin Musik wollen für diese Filme und oder überhaupt auch Konzerte machen wollen. Also, das wünsche ich mir.
Ja. Und wie möchtest du, dass deine Musik und dein künstlerischer Beitrag in Erinnerung bleiben?
Ach, das ist mir egal.
Das würde ich nicht, willst kein Denkmal oder.
Nein, bloß nicht.
Barbarossa
ich bin doch nur einer von Millionen.
Von
Kalin nein, ich bin ja nichts Besonderes. Wie gesagt, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, ich bin nicht so wichtig in der Musik. Ich sorge dafür, dass die Musik entstehen kann. Aber ich bin jetzt nicht der Kreator.
Okay. Glaubst du, dass Musik die Kraft hat, die Welt zu verändern?
Natürlich.
Punkt.
Ja, also jetzt nicht im Sinne von, jetzt mache ich hier ein Lied und auf einmal sind alle lieb, sondern wie ich eben schon sagte, die Musik ist als kulturell sehr wichtiger Punkt für alles Mögliche, um Leuten auch einen Halt zu geben oder auch einfach nur eine Stütze oder eine Kraft oder eine Bestätigung, um zu sagen, ja, wenn man so eine... Es muss noch nicht mal ein Text sein, sondern einfach nur ein Gefühl. Eine Musik stellt ein Gefühl dar, wo du genau weißt, das ist ein Wohlgefühl oder auch ein Unwohlgefühl. Damit überträgst du doch ganz schön eine Kraft, die nicht zu gering einzuschätzen ist. Und wenn du Musik verbieten würdest, weiß ich, dass die Welt nicht besser werden würde.
Ja. Und du hast vorhin gesagt, du bist so eine Art Medium, ne? Also wenn du als Transmitter dann irgendwie agierst, ist Musik auch ein Medium, also auch was verbinden kann, Welten verbinden kann, Ebenen verbinden kann?
Ja, Musik ist natürlich auch eine Sprache. Das habe ich auch immer gemerkt, weil ich immer viel unterwegs war und man spricht zwar nicht dieselbe Sprache, aber man spricht dieselbe Musik. Mhm. Also wenn ich mit einem Musiker zusammenspiele, dann muss ich nicht dessen Sprache können.
Ja.
Sondern ich gebe ihm was und er gibt mir was zurück. Das ist international. Also es ist eine Weltverbindung. Das ist auch ein Aspekt, der gut ist für Völkerverständigung.
Ja.
Weil ich habe auch als Musiker immer gelernt, dass man ja überall Ausländer ist, außer zu Hause. Und als Musiker bist du ja viel unterwegs. Und du denkst einfach nicht so klein als Musiker. Du denkst einfach mehr an alle. Und du fühlst dich dadurch auch jetzt nicht so nach vorne gestellt, sondern du weißt, du bist einer von vielen und an jeder Mensch hat eine andere Vorstellung von der Welt. Und die Musik verbindet das alles. Und da ist es auf einmal so, dass, ja, da ist eine universelle Sprache.
Aber gibt es was, was du jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen würdest? Also die vielleicht in der ähnlich empfinden, wie du empfunden hast damals, als du 13 warst, als du 7 warst, als du 15, 16 warst, wo du wusstest, das will ich werden. Würdest du
sie darin nur ermutigen, wenn er irgendwas fühlt, was er gerne machen will, und dann soll er das machen. Und ich wünsche ihm die Kraft, es durchzuhalten. Egal, was es ist. Es muss keine Musik oder Kunst sein. Wenn es irgendwas ist, wenn du gerne mit Holz arbeitest, dann versuch es zu verwirklichen, weil es gibt nichts Schöneres, als mit Holz zu arbeiten. Finde ich auch. Ja. Aber wenn man das auch noch will, dann warum jetzt irgendwas anderes machen?
Also nicht unbedingt dem Studium nachjagen, wenn das dazu beiträgt, dass die Liebe gestärkt wird für etwas, sondern eher...
Wenn ein Studium erforderlich ist für das, was du gerne machen willst, klar, dann hau rein, dann studier, bis du umfällst. Aber das Studium an sich sollte nicht da vorne stehen.
Ja.
Die Akademik sollte nicht jetzt als das Beste aller Möglichkeiten dargestellt sein. Irgendwann haben wir nur noch Akademiker und keiner kann mehr einen Tisch zusammenbauen.
Hast du das bei deinen Kindern gefördert? Also gibt es da Künstler unter deinen Kindern oder Tendenzen in eine künstlerische Richtung?
Ja, also die Älteste ist eine sehr begabte Sängerin und die Zweitälteste ist eine Maskenbildnerin geworden. Und und die Kleinen, die sind ja noch klein.
Ja, die dürfen noch ausprobieren. Ne?
Die probieren alles aus. Es gibt genug Möglichkeiten.
Jetzt würde ich gerne nochmal so den Bogen spannen, so zu Herzkanal und Spiritualität und Musik. Mhm. Na, du hast ja mit Alexandra schon diverse Projekte gemacht, hast schon für Meditation Musik für sie komponiert oder das unterlegt mit Musik. Mhm. Wie wichtig ist das so für dich, selber eine Anbindung zu haben? Oder du hast ganz am Anfang vorhin schon von Seelen gesprochen, die jetzt hier durch das flackern, aber...
es flackert nicht mehr, Seelen haben sich zur Ruhe gesetzt, sind wahrscheinlich schlafen gegangen. Nein, also die Spiritualität ist ja in der Musik schon drin. Deswegen, als ich Alexandra getroffen habe, war das jetzt nicht so, dass wir auf einmal jetzt irgendwie, jetzt machen wir mal was anderes, sondern ich habe einfach immer das gemacht, was ich immer mache, nämlich mit Musik eine Spiritualität auszudrücken und meine Untergebenheit unter der Musik auszudrücken und mich der Situation zu widmen. Und wenn es mit Publikum ist im Seminarraum vom Alexander, dann machen wir mit dem Publikum zusammen eine Welle. Also ich habe da jetzt nichts anders gemacht, als ich sonst auch mache.
Das braucht für dich keinerlei besondere Vorbereitung oder irgendwas. Du bist dann da im Moment.
Ja, ich bereite mich natürlich technisch darauf vor, damit die Gegebenheiten da sind. Aber spirituell ist das für mich dasselbe, als wenn ich eine Filmmusik mache, als wenn ich mit Marius auf der Bühne stehe. Und Alexander ist ja auch so offen. Und deswegen war das auch gar kein großer Redebedarf. So, wir haben das einfach gemacht. Wir haben da nie groß drüber gesprochen.
Ja.
Sondern wir machen es einfach.
Und das war ja auch nicht das letzte Mal, ne? Also ihr habt ja schon noch ein bisschen was vor.
Wir werden da noch allerhand machen. Ja, das ist jetzt in der letzten Zeit ein bisschen weniger geworden, weil ich sehr viel zu tun hatte und sie auch sich nochmal neu aufstellen. Alexander ist ja auch dabei, alles neue Wege zu bereiten.
Ja, immer wieder.
Ich sehe da ja, was da auch wieder, bei mir auch. Ich bin ja auch immer.
Auch das hier kanntest du ja, glaube ich, vorher auch noch nicht.
Nee, auch das hier ist ja auch wieder ein ganz toller, super hier. Ja. Ich fühle mich direkt zu Hause. Und, wir haben auch schon, wir visualisieren was an, dass wir bald wieder was zusammen machen werden.
Also lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben.
Bitte.
Das im Blick zu haben.
Ja.
Zum musikalischen Vermächtnis hast du gesagt, das ist dir relativ egal, also brauchst kein Denkmal, aber was lässt dich positiv oder zuversichtlich nach vorne blicken?
Also ich glaube an das Gute im Menschen und ich sehe auch bei allen Kriegen, die im Moment in der Welt sind und die es auch immer geben wird und immer gegeben hat, dass doch bei vielen Menschen, die ich treffe, ein allgemeines Verständnis dafür ist, da ist was Gutes. Also dass das nicht so, es wird zwar immer wieder verkappt und wieder anders umgedenkt und das sind die Guten, das sind die Bösen. Mhm. Nein, es gibt das Gute, gibt es wirklich. Und das macht mich hoffnungsvoll.
Ja.
Das sollten auch alle anzapfen, das Gute.
Ja.
Genauso wie es das Böse gibt. Und da werden auch viele zapfen, leider
man
auch
nicht, sehr, sehr viele. Man kann es nicht wegdenken alleine nur. Ne? Man kann wirklich nur dazu beitragen, dass es genügend Licht gibt, einfach um so ist den Schatten dann irgendwie auch zu erhellen.
Man darf nicht alles glauben, was man hört.
Aufmerksam macht auf das, was nicht läuft und nicht nur, was nach der eigenen Meinung nicht läuft, sondern was wirklich gesellschaftlich oder zum Schaden anderer ist, darauf hinzuweisen, dagegen zu wirken. Ich glaube, man
spürt irgendwie tief drin, wenn man jemandem Unrecht tut.
Ja.
Egal, ob das jetzt verklausuliert wird oder in ein anderes Gewand. Und man darf nicht alles glauben, was man hört, aber man darf alles glauben, was man fühlt.
Ja, schön. Mhm. Ich glaube, damit können wir es für heute lassen. Es sei denn, du hast noch etwas zu sagen, wo du sagst, das hat dir gefehlt, das würdest du gerne noch sagen.
Ach, ich glaube, das war ein ganz rundes Gespräch.
Ja. Dann vielen Dank an dich an dieser Stelle.
Sehr gerne.
Und ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen von Moin Leben. Und wir haben einiges von Helmut gehört, was ich auf jeden Fall nicht kannte. Ich weiß gar nicht, wie oft du in Interviews schon warst oder in Talkshows irgendwie gewesen bist.
Ich habe es nicht mitgezählt.
Ich habe es nicht oft gesehen auf jeden Fall. Also ich hoffe, dir hat die Folge mit Helmut Zerlitz gefallen. Und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und wenn dir der Podcast generell gefällt, dann abonniere den Kanal. Drück auf die Klingel, damit du erfährst, wann eine neue Folge kommt. Und kommentiere gerne, bewerte ihn gerne, auch wenn er dir gefällt. Und ich sage danke für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, dass du zugehört hast, zugeschaut hast hier bei uns. Sei gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast ist aus dem Hause Herzkanal, wird technisch aufbereitet von Sebastian Fischer. Dafür vielen Dank. Und ich sage, wie fast immer, gib gut auf dich Acht, gib gut auf andere Acht und gib stets dein Bestes. Herzkanal-Grüße aus Köln. Das war Armin mit Helmut Zerlitz.
Alles Gute.